Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Jetzt aber.
Die Bewegtbild-Banausen.
Endlich mal wieder.
Am Wochenende.
Ja. Es fühlt sich halt jetzt natürlich noch mehr an, als wäre es 1000 Jahre her, dass wir aufgenommen haben.
Ja, absolut. Das also fühlt sich wirklich an, als wären wir im Urlaub gewesen und würden irgendwie nach 5 Wochen wieder aufnehmen.
Total. Weil so gemessen an unserem sonstigen Rhythmus haben wir jetzt halt wirklich, naja, wir sind lange in Verzug. Ne?
Also mit der Folge ist totales Chaos gewesen. Ja, wir waren ja letzte Woche schon zu spät, aber diesmal ging ja einiges daneben. Angefangen damit, dass die Episode eigentlich als reguläre Episode angesetzt war mit Hermann.
Das ist halt das Ding.
Hermann hat
praktisch das ein bisschen auf ihn schieben.
Hermann hat das Line-Up von dieser Episode bestimmt. Und jetzt war ich hier mit zwei Herren verabredet, die beide nicht zeitlich besonders flexibel sind und beide so ihre eigene Zeitvorstellung haben. Bei Hermann ist es immer so jeden Tag ab 20 Uhr und das beißt sich manchmal mit anderen Leuten. Und das ging einfach nicht. Da haben wir gesagt, okay Hermann, schön, dass du das Line-Up bestimmt hast, aber wir übernehmen ab hier. Wir machen dann irgendwie wir treffen uns ein anderes Mal.
Ja.
Die Episode mache ich mit Lee, was dann auch nochmal Hickhack war, da zusammenzukommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal Folgendes, dass wir mit der 10er Losziehung vorankommen. Machen wir jetzt doch keine reguläre Episode, sondern machen jetzt doch noch ein Supporter-Special Nummer 34 und hängen dann noch zwei unserer Zehnerlose ran und haben deswegen vier Filme, die wieder aus der Supporterschaft kommen. Mhm. Und das hat bis Dienstag alles nicht hingehauen. Jetzt haben wir Wochenende, hochwertende Wochenende und wir nehmen auf und wahrscheinlich, weiß nicht, kriegst du die Episode bis morgen hin?
Ja.
Also wir gehen mal davon aus, dass am Samstag...
Könnte die heute noch rauskommen.
Theoretisch könnte die heute noch rauskommen. Ja gut, dazu müsste ich nicht unterwegs sein, aber
ja, eben.
Von unterwegs ja auch noch zu arbeiten und so ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber ich habe da eine Idee, wie wir uns da ein bisschen Zeit sparen können. Ich habe mir schon Gedanken gemacht und ich habe das Vorschaubildschirm gemacht.
Ach,
ja, vorbildlich, wie ich bin. Also ist schon ein einiges vorbereitet.
Ja, sehr schön.
Aber wir wollen es jetzt nicht irgendwie, wir wollen uns jetzt nicht selbst ein Ei legen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Folge dieses Wochenende noch kommt.
Ja.
Und der Plan ist dann weiterhin, am Dienstag kommen die Bastarde mit einer neuen Episode. Ich habe gefragt, was das Thema war. Dennis hat mir ein GIF geschickt mit einem Skater, der einen Olli macht. Also ich gehe davon aus, es geht um
Skaten. Ja, doch klar,
Skaten?
Ja, die Skate-Episode. Die wollten doch eine, wo es nur um so Skaterfilme geht.
Skaterfilme, okay.
Oder, ja, ich meine.
Dr. Net Z-Boys, ich bin gespannt. Cool, ist ja voll meine Baustelle.
Ja.
Ja, und dann erscheinen wir 14-tägig, also die Bastarde ab Dienstag nämlich auf einem neuen Sendeplatz. Und dann immer im Wechsel mit mir plus Gast. Und ich glaube, die übernächste Bastard-Episode, da dreht sich dann alles um Masters of the Universe, weil der ja auch frisch im Kino läuft. Und das ist das Thema, können wir auch schon mal foreshadowen. Mhm. Und in der ersten Episode, ich meine, wie können wir dann besser einsteigen bei dem Mix aus Bastarden und Banausen, wenn ich mir da nicht Classic Dave ranhole? Weil dann haben wir einen Bastard und einen Banausen, die zumindest die Eröffnungsepisode ohne Lee machen.
Das ist super.
Und wenn ihr Lee hören wollt, dann müsst ihr Supporter werden, weil... der Herr gibt sich auch noch 14-tägig die Ehre und zwar hinter der Paywall, aber schon für 5 Euro im Edel-Paket. Da kriegt ihr auch alle Sonderepisoden und Videos, die wir so rausbringen. Und dann macht der Lee einmal im Monat eine normale Episode mit mir und einmal im Monat machen wir unser Supporter-Special aus gewoteten Auftragsfilmen. Also auch das Paket ist billiger geworden. Es gibt nicht mehr dieses von wegen so, wir zahlen euch jetzt 15 Euro und ihr müsst den Film gucken, sondern ihr zahlt uns jetzt weniger, 10 Euro, aber ihr müsst selber dafür sorgen, dass euer Film gewählt wird von dem Volk und oder dass wir genug Interesse haben, die Filme zu picken. Also die besten drei mit den meisten Stimmen bei Discord, die bei dem Voting abschneiden, die werden dann von uns beiden gesehen und dann haben wir noch einen extra Pick, jeweils Lee und ich, wo uns dann nochmal zusätzlich einen raussuchen.
Ja. Und bisher, gerade auf Discord, geht es ja noch recht gesittet zu.
Das ist noch recht gesittet, ja.
Also ich hätte erwartet, dass manche Leute da ein bisschen mehr für ihren Film kämpfen, aber die sind dann auch alle irgendwie schwer beeindruckt von dem, was die anderen Leute so in den Ring werfen.
Ja.
Und das macht es natürlich nicht leichter.
Genau, die haben ja alle so, also ich will mal so sagen, wenn ich jetzt selber picken müsste, 3 Stimmen, dann würde mir das sehr schwer fallen bei dem Line-Up. Also ist schon nicht leicht. Und es sind immer noch 15 Filme noch am Ende geworden, nachdem es am Anfang ein bisschen verhalten war. Also 15 Leute haben sich da gemeldet. Ein paar hätten sich auch melden können, die in dem zugehörigen Paket sind, haben sich aber noch fein zurückgehalten. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob die sich noch reinfuchsen. Also diesmal gab es keinen Auftragsfilm von Erik und Co. Aber bin gespannt, was dann letztendlich wird. Und vielleicht wird es ja ein Stechen geben. Das werden wir auch euch überlassen, wenn da irgendwie Stimmgleichheit herrscht.
Ja.
Dieses Wochenende am Sonntag ist ja eigentlich um 0 Uhr.
Ist die Deadline.
Ist die Deadline. Also nur bis dahin darf eigentlich gewotet werden und dann wird ein Cut gezogen und dann heißt das, okay, die Filme sind es dann, die drei. Und unsere beiden, vielleicht machen wir das dann einfach, die präsentieren wir dann vielleicht einfach in der jeweiligen Episode, dass wir da erst, dass die Leute da erst auf dem Vorschaubild sehen, ach, mein Film ist dran gekommen, oder ohne das anzukündigen, gucken wir mal. Hm. Haben wir uns noch nicht abgesprochen, nee, aber vielleicht ist das der letzte Überraschungsmoment, wo wir sagen, Und selbst bei denen halten uns Lee und ich ja vor, eventuell mitzugucken bei dem anderen. Also vielleicht wird das auch eine gemeinsame Besprechung. Das werden wir dann sehen, das machen wir dann freiwillig. Aber
ja.
Das sind zumindest die, wo man optional mitgucken kann, aber nicht muss.
Mhm.
Ja, da habe ich ja auch mir schon zwei, drei Favoriten ausgepickt, wo ich gesagt habe, wenn von denen keiner gewotet wird, dann ist das für mich interessant. Auch wenn es sehr, sehr schwer war, weil da waren irgendwie alles Filme dabei, wo ich sage, das ist krass.
Viele Sachen dabei, die ich sehen will.
Voll, ja. Mhm. Ja. Ja, wir haben uns noch nicht ganz überlegt, was wir mit den Filmen machen, die es dann nicht schaffen.
Da kann ja theoretisch auch da wieder jeder den gleichen Film jeden Monat reinwerfen, bis für den abgestimmt wurde. Ist ja die Frage, wie erfolgsversprechend das ist.
Das könnte man machen, genau. Man könnte auch sagen, so, okay, wenn ich keinen Losfilm diesen Monat reingeworfen habe, nehme ich den jetzt, wenn er nicht gewotet wird, packe ich den in den Lostopf oder so. Also uns ist es scheißegal, ihr könnt eigentlich mit dem nicht gewoteten Film machen, was ihr wollt. Ihr könnt den nächsten Monat wieder ins Rennen schicken, wie Lee meinte, oder in den Lostopf schmeißen, wenn ihr keinen Losfilm hattet oder weiß ich nicht. Ja. Oder probieren mit dem nächsten. Ist euch überlassen.
Macht, wie ihr wollt.
Genau. Und ihr müsst nicht auf Discord rumhängen. Also ihr könnt auch...
Doch.
Naja, ist schön, aber es ist kein Muss. Ihr könnt uns auch euren Film bei Patreon oder Steady nennen und ich schicke den dann ins Voting bei Discord. Also es ist keine
Pflicht. Ja, aber vielleicht interessiert mich auch mal, was die Leute da so zu melden haben.
Ja, aber vielleicht sind die Leute nicht so meldefreudig wie manch anderer in der Supporterschaft. Es gibt ja verschiedene Charaktere da.
Ja, das ist ja auch legitim.
Manche wollen mit diesem
wollen sich nicht austauschen.
Geschmeiß nicht zu tun haben.
Da sind wir wieder bei meinem genialen Vorschlag, dass wir dann mit den Leuten irgendwas rezensieren.
Ja, manche werden da dafür, aber du kannst ja nicht alle irgendwie, kannst ja nicht alle vor die Kamera.
Ja, dann sollen sich die mal melden, die dafür wären.
Du moderierst jetzt Glücksrad.
Ab dafür. Ach, das haben wir auch schon Leute gemacht, die es nicht wirklich konnten. Also insofern, als wäre das heutzutage noch irgendwie eine Voraussetzung, irgendwas zu moderieren, dass du das auch wirklich kannst.
Außerdem haben wir Fabs haben wir mal rangeholt. Der hat sich zwar gut geschlagen, aber hat er mit seinem Anrufbeantworter aufgenommen. Ja, das ist ja dann...
Das ja, ist doch egal, dann klingt es halt so, wie es klingt. So. Wir können das ja auch nur für einen Livestream mal machen oder so, wäre ja auch cool.
Ja, wir wollen ja ich bin ja dafür unseren anderen Discord-Channel, der sich immer noch allgemein nennt, da können wir ruhig einen fescheren Namen uns aussuchen, dass wir den mal ein bisschen beleben, indem wir da allgemeine Diskussionen mal einfach rausschießen, was ihr so gesehen habt, was ihr guckt.
Ja, da kannst du ja neue Kanäle aufmachen, weil ich glaube, den allgemeinen, den kriegst du nicht gelöscht. Ich glaube, das ist sowas wie die Landingpage. Aber da kann man vielleicht umbenennen.
Aber man kann ihn ändern, also den Titel kann man ändern, oder?
Wahrscheinlich, bestimmt, ja. Keine Ahnung.
Ja, und damit da können wir eventuell auch Live-Chats ankündigen oder mit euch mal über andere Sachen reden, die halt nichts mit dem Voting zu tun haben.
Ja.
Ja.
So machen wir das.
Das ist interessant. Das ist ganz cool. Ja, jetzt wisst ihr, unsere Marschrichtung, das ist jetzt die letzte offizielle Dienstagsepisode, wo die noch dabei ist. Mhm. Momentan.
Danach bin ich literally nur noch auf OnlyFans.
Genau, danach ist er nur noch OnlyFans, der feine Herr.
Ja.
Also euer altes Gespann. Das findet ihr hinter der Paywall, aber ich werde mir Mühe geben, natürlich den Herrn hier zu vertreten.
Ach, ich werde es ja auch das ein oder andere Mal hoffentlich schaffen.
Ja, das wäre natürlich cool, wenn du trotzdem mal dienstags dazu kommst. Wir sind ja auch zweimal, also wir beide sind ja auch in separaten Episoden bei den Bastarden zu Gast demnächst. Also da hört ihr uns ja definitiv auch ohne Bezahlung.
Ja, eben.
Also da wird es immer wieder Gelegenheiten geben. Definitiv. Aber
ja, stimmt, mit den Bastarden. Darf ich ja verraten schon, was wir da machen? Oder?
Darfst du machen,
doch. Das ist auch ein Geheimnis. Ja. Nee, wir machen ja Black Cinema.
Ja.
Den zweiten Teil. Weil haben die ja schon mal gemacht, aber jetzt sind wir halt primär in den 90ern oder so Ende 80er und 90er unterwegs.
Cooles Thema.
Ja, und da bin ich ja eh recht gut aufgestellt, aber habe mir da nochmal einiges angeguckt.
Sehr gut. Ja, und ich mache demnächst eine Italo-Western-Folge mit den Jungs und da freue ich mich auch drauf, weil...
Da bist du wiederum auch sehr gut aufgestellt.
Ja, genau. Ich werde auch die Filme von den Jungs gucken, die sich ausgesucht haben, also...
Waren das nur Sachen, die du noch nicht kanntest?
Ja.
Okay,
das sind generell Sachen, die ich noch nicht kannte und die ich aber schon auf dem Schirm hatte jetzt meinerseits und auch die Picks von denen sind sehr interessant insofern.
Okay.
Habe ich da Bock drauf. Die wird ja auch irgendwie so, die hat ja auch den Titel irgendwie sehr so geheime Italo-Western-Hits oder Geheimtipps oder so, also insofern sind es ja keine Gurken.
Ach so.
Also wir haben schon dann recherchiert, dass die gut bewertet sind oder dass das Filme sind, die schon gemocht werden und nicht jetzt irgendwie bei einem, die eine 1,9 haben oder so und wir den dann irgendwie rezensieren, sondern die sind schon von manchen Leuten als gut tituliert worden und deswegen die rezensieren wir dann. Bin ich gespannt.
Mhm.
Alright, ja, um die soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht noch um ein paar Restauftragsfilme
Ja, das war ja der Ankündigungsteil. Jetzt kommen wir mal hier zur jetzigen Episode.
Richtig, zur jetzigen Episode. Also für Monat Mai haben wir ja noch ein bisschen was offen. Mhm. Send Help haben wir noch das Video offen, aber das ist nicht so schlimm, weil Jan, mit dem wir das Video aufnehmen, Kronauer, das ist auch der Typ, der uns diesen Film in den Ring geworfen hat. Also insofern, ja, das ist scheißegal. Ja. Aber es kommt natürlich noch eine Support-Episode. Das heißt, wenn Yoshimitsu und Raff noch ihren Film vermissen, der folgt natürlich dann schon am Sonntag. Mhm. Also müsst ihr nicht sehr lange drauf warten. Und dann haben wir die Auftragsfilmkiste neben Send Help dann erstmal im Kasten. Das wird dann so wahrscheinlich dann der letzte offizielle bezahlte Auftragsfilm werden.
Ja, dann ist dieses Kapitel auch erstmal zu Ende.
So sieht's aus.
Spannend.
So, und dann schlagen wir auch ein neues Kapitel im Punkteraten auf, weil ich bin ja dann in jeder Episode zugegen und Lee ist dann Team andere Seite mit allen Gästen. Das heißt, die Gäste sind dann die Avatare von dir. Ich habe ja, meine erste Instanz war ja, ja gut, ist schon, ich nehme es mit allen auf, kommt alle her. Aber du hast ja da schon einen richtigen validen Punkt genannt, in dem du gesagt hast, ja gut, aber...
Ich kann eigentlich nur verlieren, Alter.
Die ziehen ja eigentlich den Punktedurchschnitt von dir runter, als wenn du alleine. Insofern hast du recht, das ist vielleicht noch ein kleines Handicap. Aber umso
klein
besser
dann. Ist gut, ey.
Dann haben wir jetzt eine neue Ära.
Digga, da sind dann Leute wie Dave und Hoffi und so dabei.
Moment, Dave hat aber schon mal das Punkteraten gerockt bei uns, ja. Der hat auch schon, der war schon im Lostopf.
Okay, gut. Ja, oder Mo und so, ne? Ja,
jetzt
das sind ja schon ein paar Spezialisten.
Leute.
Ja, ey.
Mo hat auch noch nicht gewonnen.
Was?
Hat er doch, wo du voll erstaunt warst.
Stimmt, ja, ja, okay. Ja, gut, aber du weißt schon, was ich meine. Also, na gut, wir werden sehen. Na,
was bist du denn für ein Trainer, wenn du die so niedermachst? Du musst dich motivieren, du musst sagen so, ey.
Go Team. Ja, 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 klar.
Go Team.
Kriegen von mir dann so ein Pep-Talk à la Will Ferrell.
So nämlich.
Auf jeden Fall. Werde ich vorbereiten, ja.
Machen Pep-Talk hier, stellen ein paar Snacks hin, wenn die es schaffen dann, dass sie belohnt werden.
Ja.
Ein paar Leckerlis.
Ein bisschen Schultern massieren und so. Ja,
ja, sowas, genau. Ja.
Im Vorfeld werde ich ihnen auf jeden Fall ein paar Tipps geben.
Enough with the slow clap.
Das ist bei dir so, wenn bestimmte Worte fallen, ist das auf jeden Fall schon mal Bereich von bis.
Ah, kannst du briefen, siehst du. Mhm. Ja, na, ist vielleicht ein Vorteil für mich, dass die da ein bisschen, dass sie nicht ganz so professionell daran gehen. Schauen wir mal. Bin gespannt.
Ja, spannend. Das dann im nächsten Monat.
Aber heute muss ich nochmal gegen den Champ antreten, ja. Gegen den.
Aktuell bist du doch Champ, oder nicht?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen würde, wer mehr Punkteraten gewonnen hat.
Ja, gut.
Keine Ahnung. Wüsstest du es?
Ach komm, Alter.
Ist das so eindeutig, ja?
Müssen wir jetzt wieder irgendeinen erbärmlichen Vergleich wie Bayern München und sonst was bringen, oder was?
Ich bin Bayern München im Szenario?
Wenn es um die Meisterschaften geht. Ja, ja, natürlich bist du Bayern München.
Ich möchte Bayern München sein, bitte.
Ach so, ja, stimmt. Ja, ich habe damit ja nichts am Hut.
Ja, eben. Das bisher hast ja, ich, da denkt man, du hast dich bis jetzt ein bisschen kürzer getreten. Alter, was? Da denkt man, du bist ein bisschen kürzer getreten, weil... weil jetzt die Fußball-WM ansteht, ja, damit du dir vielleicht die Spiele in Ruhe angucken kannst. Und dann,
ach, stimmt, das ist ja auch jetzt im Juli.
Ja, ja, das passt ganz gut, aber das war es offensichtlich nicht.
Nee. Nee. Nur, also die Gründe dafür, die habe ich ja ausführlich genannt.
Zeit.
Habe auch da echt nettes Feedback bekommen. Auch nochmal sehr liebe Grüße an Jan von Ex Ja hier Filme. Jan?
Ah, cool.
Ja, der hat mir auch geschrieben, dass er das sehr gut nachvollziehen kann und dass er es sehr fühlt, was ich da sage.
Ja. Der transparente Podcast? Er sollte eigentlich mein Opening-Gast sein.
Ach.
Weil ich dachte, okay, Jan war lange nicht da, komm, mit ihm mache ich die erste Folge, weißt du?
Ja, wäre passend, ja.
Und waren auch schon verabredet, genau wie mit Hermann und so, haben gesagt, so, ja, okay, machen wir. Er meinte, aber es gibt ein Problem, es könnte sein, dass ich in den nächsten 2 Wochen Vater werde. Also,
oh, fuck.
Und wenn das dann der Fall ist, dann ist das zeitlich nicht mehr so richtig planbar und dann weiß ich nicht mehr, wie meine Kapazitäten aussehen.
Ja, dann ist er eh raus.
Und das Baby war pünktlich und deswegen haben wir die Folge erstmal auf Juli, die Aufnahme auf Juli verschoben und gesagt so,
ach Mensch,
ruf dich da erstmal rein.
Gratulation.
Gratulation an Jan.
Ja, ich höre das gerade zum ersten Mal, wie cool.
Ja, er ist Vater geworden. Ist auf jeden
wie geil, toll. Alter.
Finde ich auch mega. Ja, deswegen ein...
schön.
Ein valider Grund, die Aufnahme zu verschieben, aber...
Naja, der hätte halt schon auch irgendwie einfach ein Mikro mit in den Kreißsaal nehmen können und sie nicht so anstellen. Ne?
Das hätte er natürlich machen können, ja. Jetzt habe ich ihm natürlich auch gesagt, dass wir natürlich auch daraus irgendwelche Snippets schneiden werden, weißt du, um jetzt die Folge zu bewerben, so ein bisschen 30-Sekunden-Reels und so. Da hat er gesagt, ja, siehst du, das alleine ist schon ein Problem, weil der Wickeltisch nämlich, weil man den dann sehen würde beim Video, das stört ihn schon. Da ist er schon so, dass er sagt, naja, der ist erstmal 2 Monate hier, dann kommt er raus. Solange der Wickeltisch hier steht, will er auch keine Videos aufnehmen.
Wir schicken ihm kurz mal das Bild vorbei, was von uns gemalt wurde und das hängt er dann einfach im Hintergrund auf.
Über den Wickeltisch, stimmt. Ja. Guter Plan. Ja, solange keine vollgeschissenen Windeln da rumliegen offen, würde mich jetzt so ein Wickeltisch auch nicht stellen.
Warum, Alter?
Aber das ist auch okay, ja.
Keeping it real.
Keeping it real, ja. Ein bisschen sinnbildlich für unsere Rezension.
Ja, eben.
Einfach ein bisschen Scheiß im Bild. Why the hell not?
Und dann noch die Windeln, Alter. Und
dann noch die Windeln, ja.
Ja. Ja. Nein, nichts gegen Jan. Wie gesagt, liebe Grüße und herzliche Gratulation, Alter. Wie cool, ey.
Auf jeden Fall. Gratulation, schöne Grüße dahin. Und wir haben hier einige, mit denen wir aufnehmen. Also ich kann Vorstellungen, neben Classic Dave diesen Monat ist Hoffi mein zweiter Gast.
Nice.
Also Hoffi ist am Start. Insofern zwei Leute, die ihr definitiv schon kennt. Und unser Portfolio an Kumpels und Kollegen sind ja, ist ja richtig groß, die hier mal wieder mit uns oder mit mir aufnehmen können. Insofern, das wird lustig.
Ja.
Alright.
Sehr schön.
Aber jetzt erstmal wir beide.
Ja. Und wir haben heute zwei gemeinsame Filme und eben, wie du schon gesagt hast, jeder noch eins aus seiner Zehnerziehung.
Ja. Und mein letztes, bei dir bleibt noch eins nach Adam Riese.
Mhm.
Und dann sind wir durch mit den Zehnerlosen.
Korrekt.
Ja, und dann haben wir noch einen Film von Jens und von Olli.
Mit welchem fangen wir an?
Jetzt sind wir ein bisschen europäisch unterwegs.
Mhm.
Mir ist es völlig egal. Wollen wir ins Nachbarland Polen?
Okay.
Und grüßen Jensmann an dieser Stelle und reden über den Film Asche und Diamant von Andrzej Wajda, den ich schon zweimal hier in diesem Podcast hatte, nämlich Der Mann aus Eisen und Der Mann aus Marmor hießen die beiden Filme, die ich hier rezensiert habe.
Siehst du, ich habe mich noch gefragt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich noch nichts von dem gesehen habe.
Mhm.
Und dachte, ja, das war wahrscheinlich einer von denen, wo du schon was hattest.
Das waren die die beiden harten Gewerkschaftsdramen, wo eins von den beiden Filmen ein bisschen besser abgeschnitten hat und den anderen nicht ziemlich trocken und öde fand.
Mhm.
Also so Hit and Miss, kann man sagen, bei den kurzen Einblick in seine Filmografie und jetzt den dritten Film.
Aber halt schon großer, ne, wenn es um polnische Regisseure geht oder zumindest, also definitiv auch ein bisschen artsy alles.
Auf alle Fälle.
Und halt, oder nennen wir es mal anspruchsvoll.
Ja, eher Kieslowski würde ich da definitiv einreihen, aber es, unter den Top 5 polnischen Regisseuren fällt der Name Wajda definitiv.
Mhm.
Ja, dann raten wir mal wieder vorher.
Ja, ich habe mir für dich 7 Punkte notiert.
Mhm. Ich sag 8.
Mhm.
Ja. Asche und Diamant, interessanter Beitrag.
Ja, wundert mich auch nicht, dass der von Jens kam. Mhm. Liebe Grüße dahin. Das Ganze basiert auf einem Roman, ja, den Namen darfst du aussprechen, von dem Herrn, der den geschrieben hat.
Habe ich mir nicht notiert. Kannst du gerne machen.
Vergiss es. Jedenfalls hat der mit Wajda zusammen das Drehbuch hier auch geschrieben. Also der hat nicht nur den Roman, die Romanvorlage verfasst, sondern eben auch hier mit das Drehbuch geschrieben. Das haben wir immer wieder mal, dass ich finde, dass das sowas hilft.
Mhm.
Weil man dann wahrscheinlich noch am nächsten an der Vision ist, von dem, der es halt ursprünglich erschaffen hat.
Durchaus, ja, definitiv. Ach, ihr denkt so, weil mein Heimatland ein bisschen Ostblock angehaucht ist, dass ich dann sämtliche Namen aus den Nachbarländern noch aussprechen kann.
Naja, ich muss gestehen, obwohl ich zu einem Viertel Pole bin, habe ich nicht...
Hast du auch noch mit dir drin? Hast du auch noch drin bei dir?
Weißt du doch.
Nee, Pole habe ich mir entfallen tatsächlich.
Doch, also väterlich seit...
War doch Schwede
ich ja,
auch irgendwie?
Nein, oder? Norweger und Pole.
Norweger.
Mhm. Und die andere Seite Schweiz.
Das ist eine wilde Mischung.
Ja, ja. Remix. Europäer im weitesten Sinne. Aber trotzdem habe ich nicht...
Metropol. Nee, wie heißt das hier?
Kosmopolit.
Kosmopolit. Das Wort habe ich gesucht. Metropolit. Was zur Hölle.
So heißen sie wahrscheinlich bei Superman. Aber...
Hört sich an wie so ein Antagonist. So.
Der Metropolit. Ja, so ein, oder wie so eine Bedrohung bei einem Bond-Film oder so.
Stimmt, genau. Sei da irgend so ein... Irgend so ein Computerprogramm.
Ja, genau. Ja, jedenfalls habe ich nicht auf dem Schirm, wann das Z wie gesprochen wird und so weiter und mit diesem L, was durchgestrichen ist, was dann wie ein W gesprochen wird und so. Also ich habe das nicht komplett auf dem Schirm, wie das jetzt gesprochen ist. Deswegen wäre das eine völlige Mutmaßung, weil bei Wajda war ich mir mit dem J auch schon nicht sicher, ob das nicht ein J ist oder, weißt du?
Ja, da bin ich mir recht sicher, dass das so ausgesprochen wird, weil ich schon ein paar Interviews gehört habe, wo über ihn gesprochen wird.
Ja, zumal wenn es am Ende ist, ist es ja auch ein I. Ne? Mhm. Also, wie jetzt eben, das ist ein Vorname.
Mhm.
Naja, wie auch immer.
Aber das R ist zum Beispiel silent und so, ja, die Sprache ist schon auch tricky.
Das meine ich, ja.
Bei seinem Vornamen kann man auch schon, da ist schon der ein oder andere Fehler vorprogrammiert.
Ja.
Aber gut. Ja, kommen wir zum Film.
Ja.
In nihilistischem Schwarz-Weiß erzählt der Film uns von den letzten zwei Tagen des Zweiten Weltkriegs. Und insbesondere geht es da um eine Truppe Widerstandskämpfer.
Ja, konkret sogar der letzte Tag, ne?
Das ist der letzte Tag,
ja. Damit steigt das ein, ja. 8. Mai 1945.
Stimmt, da steigt er ein.
Deutsche Kapitulation.
Richtig. Das heißt, der Krieg ist zu Ende und dann geht es um eine Truppe Widerstandskämpfer. Die brauchen jetzt natürlich ein neues Feindbild, wo die Deutschen kapituliert haben. Und
naja, das ist jetzt wirklich nicht die Motivation von denen.
Ja, natürlich ist es nicht die erste Motivation. Jetzt lass mich doch mal das Ganze ein bisschen ausschmücken.
Ja, okay, gut. Naja, aber die brauchen ein neues Feindbild. Ey. Also das, die naja, Stimmung herrscht wirklich nicht.
Man ist Widerstandskämpfer von Herz.
Da meinst du, da kann auch das Kriegsende nicht aufhalten.
Nee, die Deutschen haben aufgegeben, also sucht man sich neue. Ja. In dem Fall sind es die Kommunisten.
Diese Widerstandskämpfer sind einfach Bullies, ja?
Nee, die sind einfach, die sind voller Tatendrang. Die sind motiviert. Motivierte Widerstandskämpfer.
Okay, stets bemüht.
Ja.
Na dann.
So, der Film steigt ein bei so einer kleinen Kirche und da hat sich ein kommunistischer Funktionär angekündigt und den wollen die töten. Und die denken auch danach, dass der Anschlag gut gelaufen ist, weil die haben da einen auf jeden Fall niedergeschossen, bis dann der wahre Herr, der eigentlich der besagte Funktionär ist, dann putzmunter in einem Hotel einmarschiert und dann wird klar, der Tote war der Falsche. Das heißt, sie haben den falschen Typen umgebracht. Und in diesem besagten Hotel soll für den Bürgermeister für den Abend eine Feier organisiert werden, wo eigentlich alles da ist, was Rang und Namen hat, unter anderem auch unser Zielobjekt. Und unsere Revoluzzer wird dann jetzt praktisch eine erneute Chance, den Parteisekretär Stschuka heißt der, zu eliminieren. Und dann geht es so ein bisschen auch um die Stunden vor diesem Anschlag. Der eine der Assassins, der auch ziemlich cool auch auf dem Poster zu sehen ist.
Ja, das ist schon sowas wie die Hauptfigur, ne?
Das ist die Hauptfigur, ja genau. Nimmt doch die Sonnenbrille nie ab, ist jünger als die anderen beiden. Der verliebt sich auch so, verguckt sich so ein bisschen in die Bardame von dem jeweiligen Hotel und dann steht da auch nochmal eine Geschichte. Also die sind dann auch nochmal schockverliebt und das ist eigentlich so die Story von Asche und Diamant. Da geht es um den letzten Tag des Krieges in Polen. Also wir sind jetzt nicht nur in Warschau. Ja, es gibt einen kleinen Teil des Films, der auch in Warschau spielt. Oder beziehungsweise der sich da auch zugetragen hat, aber wir sind ein bisschen außerhalb, in einer eher kleineren Stadt.
Mhm.
Ja, und das ist ein kurzer Ausschnitt der Nachwirkung auch des Weltkriegs auf Polen, weil wir sehen überall diese zerbombten Häuserruinen, wir sehen so zerstörte Kirchen und so, wo die dann irgendwie, die dann auch als Sets dienen und ich finde schon alles, auch was das Setting angeht und den Film, finde ich schon einiges sehr stilsicher inszeniert, so von den Bildern und Die haben das schon recht episch, oder was heißt episch, aber ziemlich, ziemlich ikonisch auf jeden Fall inszeniert, manche Momente
davon.
Ja, das
sind schon, also stellenweise sind schon ein paar richtig geile Shots dabei.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und zwar wirklich einfache Momente. Also da geht es zum Beispiel darum, dass einer jetzt, dass so mehrere Schnäpse zum Beispiel auf dem Tisch liegen und er zündet die halt an. Für die Toten, für die gefallenen Widerstandskämpfer. Mhm. Und dann siehst du praktisch diese brennenden Schnäpse, die dann so auf der Theke so in verschiedener Höhe aufgereiht sind und dann gibt es noch ein Feuerwerk und dann gibt es eine...
Ja, der Barkeeper in mir hat sich natürlich sofort gewundert, wie lang sollen denn die Dinger noch brennen, Alter.
Ach so, ja, da hast
du... Das ist halt grober Scheiß. In nie im Leben war das drin, was sie behauptet haben, was da drin ist, weil so lange brennt das nicht.
Das ist polnischer Spusel, darfst du nicht vergessen. Also
trotzdem.
Das ist ja noch ein bisschen was anderes als hier. Das durchgewogene europäische Zeug. Denk mal an das polnische Feuerwerk, das ist auch nicht, das brennt auch länger als andere.
Nee, das brennt einmal eben sehr viel schneller mehr, aber nicht länger, so, das ist ja das Ding. Also egal,
lauter,
jetzt war
länger,
natürlich
weiter.
Ein schöner Shot, so, und davon gibt es schon ein paar in dem Film.
Ja.
Aber Alter, der war zu hoch für mich.
Der war dir zu hoch?
Ich habe das nicht geblickt, Alter.
Wirklich?
Ich weiß nicht, was der mir hier erzählen wollte. Also, so, der rationale Part, den blicke ich natürlich, ne? Dass das hier dieses Dilemma zwischen Patriotismus und so der Skepsis vor dem, was jetzt kommt, so dieses Hin und Her, den Teil verstehe ich.
Mhm.
Aber was soll denn noch diese Liebesgeschichte da drin? Und, hä? Also wirklich, ich war die ganze Zeit so... Also der hat es zu keiner Sekunde geschafft, mich wirklich in die Handlung zu ziehen. Und dann fand ich den Look ganz cool und eben einzelne Bilder und so und auch einzelne Figuren irgendwie. Also er ist natürlich als Figur ganz cool aufgezogen. So.
Ja, aber sich an James Dean orientiert. Meint auch weiter so spielen wie Dean.
Und sie ist ja auch irgendwie so eine polnische Bardot. Also
voll,
es ist, hat auf jeden Fall auch was. Aber dann wusste ich nicht, was wollen die denn alle überhaupt und was soll das und wo ist denn überhaupt sein scheiß Problem und so. Also wirklich, ich habe das schlichtweg nicht geblickt.
Okay, krass. Ging mir anders. Ich fand den tatsächlich sehr gut. Im Gegensatz zu den trockenen Gewerkschaftsdramen habe ich hier einen sehr stimmigen Film gehabt, der halt auch sehr viel über den Vibe funktioniert. Und es geht halt darum, ob du, weil sie wehrt sich ja am Anfang, es geht darum, ob du dich auf eine Liebe einlassen kannst mit einem Typen, der vielleicht oder ziemlich sicher keine Zukunft hat. In einem Land, was vielleicht keine Zukunft hat, weißt du, das steht halt alles, das ist halt gerade alles auf der Kippe und dann dieses Feuerwerk, was komplett ja, irgendwie konträr ist. Wie gesagt,
den Teil verstehe ich auch, ich habe es ja, zu keiner Sekunde gefühlt, Alter. Ja, nee, weil ich, also einfach inszenatorisch, weil der Film, so wie er einsteigt, mir halt eben, ich dachte, ich lasse mich jetzt auf diese Geschichte ein mit dieser Unklarheit in dem Land, dieses Nachkriegspolen.
Ja.
Und wie geht's jetzt weiter und was passiert jetzt eben mit solchen Widerstandskämpfern, wenn der Widerstand eben plötzlich weg ist? Weißt du, so uns dann eben um neue Dinge geht, wie mit den Russen, die jetzt halt da sind und inwiefern sind die Befreier dann halt wirklich eben auch, inwiefern haben die überhaupt Freiheit gebracht und so, ne? All sowas. Aber dann geht er da nicht wirklich drauf ein, also zumindest nicht so, dass ich es greifen konnte und es recht nicht fühlen und dann schwenkt er ab plötzlich eben hier mit ihm und seiner Lady. Mhm. Und das habe ich dann noch weniger gefühlt und dann konnte ich mich halt hier und da ein paar Bildern ergötzen, aber fand das halt dadurch dann schon auch wahnsinnig langgezogen.
Okay.
Also ich habe es leider, ja, ich schiebe es echt drauf, dass ich es nicht verstanden habe.
Naja, das, was du wiedergebracht hast, was du wiedergegeben hast, ist ja schon der Inhalt der Story, oder?
Ja, aber warum habe ich das dann nicht gut empfunden?
Ich fand es halt einen guten Kontrast, dass du dieses zerbombte Kriegspolen hast und dann dieses frische Liebespaar, was sich praktisch ineinander verguckt hat. Und dann hast du diesen Kontrast aus von wegen so, ja, man versucht halt irgendwie jetzt trotzdem noch irgendwas Gutes zu sehen in all dem Elend. Und deswegen fand ich so diese Szene in der Kirche zum Beispiel, mit diesem umgedrehten Kreuz und so, da ist sehr, sehr viel Symbolik drin.
Ja, die Shots und, in der Kirche waren cool, auf jeden Fall. Deswegen, da sind auch eben, die Sets sind halt richtig cool, die
ja.
Und wie die das dann eingefangen haben, so bildsprachlich, holt der schon was raus.
Die siehst halt die Soldaten vorbeimarschieren, wie die triumphieren und ihre Lieder da singen und so, aber die Widerstandskämpfer fühlen sich halt nicht nach Triumph so, weißt du, die sind halt ziemlich gefickt und ziemlich am Arsch, so, weißt du, und haben halt gerade wieder einen Auftrag verkackt und so, ich mochte den schon, da sind so viele Momente, die ich gut fand.
Das ist ja auch die Krux, mich ärgert das total, dass ich den nicht mochte. Oder halt nicht gefühlt habe jetzt aus Ermangelung von besseren Formulierungen. Weil
ja, dass ich auch lang vorkam,
voll,
der hat ja keine große Laufzeit.
Ja, weil, weißt du, wenn du nicht connectest mit dem Ding, dann ist es halt, als würdest du die ganze Zeit vor einem Bild stehen, was, gut, jetzt bewegen sich hier die Bilder, aber so, du verstehst dann halt nicht, wo das mit dir hin will. So. Und also ging mir zumindest so. Und ja, das ärgert mich auch total, weil auch wenn ich den jetzt nicht gut fand, ist es trotzdem ein Film, den ich als sehenswert bezeichnen würde oder von dem ich glaube, dass andere Leute den sehen sollten, wenn die dafür empfänglich sind. Aber der ist an mir da dahingehend wirklich, also mit dem, was er inhaltlich und mit seiner Message erzählen will, komplett an mir vorbeigesegelt.
Okay. Ja, die Message und die Handlung ist, glaube ich, nicht das, die größte Stärke des Films, sondern es sind tatsächlich die Aufnahmen und die Inszenierung und so ein bisschen so das ikonische Spiel und die Hauptfiguren so. Also da punktet er bei mir. Und dadurch fand ich ihn halt relativ kurzweilig. Dadurch, dass der ist so ein Feel wieder so, weißt du, was passiert in diesem Kosmos da, in diesem Hotel und so. Und es gibt ja auch so eine Verratsgeschichte, die ich jetzt nicht verraten will und so, die spielt er da auch mit rein. Insofern, eigentlich passiert hier mal die ganze Zeit was und dann hast du immer wieder Bilder zwischendurch, wo ich denke so, Alter, wie geil ist das denn? Ich will jetzt nicht spoilern, aber wo dann eine Wäscheleine ins Spiel kommt, Alter, also ziemlich geil. Ziemlich ikonisch.
Ja, und ich glaube auch, wenn man hier so nur so eine Dia-Show aus Standbildern von dem Film sehen würde, könnte das voll geil sein.
Da fällt mir was ein, dass ich noch was nachreichen muss. Aber können wir nach der Rezension machen. Okay. Ich habe nämlich einen Film gesehen, aber den wollte ich nicht rezensieren, weil der geht nicht mal 30 Minuten. Ist tatsächlich aus einer ähnlichen Zeit und ist auch aus dem Arthouse-Bereich und steht auch auf der Schneiderliste, so wie der hier. Also habe ich mir den mal angeguckt, aber wie gesagt, für eine Rezension ist der zu kurz. Aber es ist ein Film, den du dir vielleicht mal zu Gemüte führen solltest, aber verliere ich gleich ein paar Worte drüber.
Okay.
Jetzt erstmal zurück zu Asche und Diamant.
Ja.
Ja, Ja, schade.
Er ärgert mich auch voll.
Coppola liebt diesen Film, ja. Scorsese zeigte ihn DiCaprio beim Dreh zu Departed, weil er gesagt hat, hier, könntest du vielleicht deine Rolle so anlegen wie der hier. Mhm. Und der ist schon hoch im Kurs bei den Filmfans. Aber gut, wenn man nicht connectet, connectet man nicht. Da kann man ja, hatte ich ja auch den einen oder anderen.
Naja.
Oft in diesem Podcast, so ist das manchmal.
Und deswegen kann ich halt nur so aus einer sehr distanzierten Haltung erkennen, dass da geile Bilder waren und so, ne? Die einzelnen Komponenten, aber so in der Summe war das für mich kein guter Film.
Oha, kein guter Film. Ja, ich kann es nicht richtig erklären, weil ich habe mich auch gefragt, ob ich den gut finde, so nach einer halben Stunde. Aber der hat mich dann immer mehr bekommen, so im Laufe der.
Ach so, ja, das ist bei dir eher 43. noch gewachsen.
Ja, ja,
siehst, so, bei mir ging es halt so eher bergab. So. Also am Anfang habe ich kurz aufgelacht, aber das ist halt so, das, klar kannst du drüber hinwegsehen, weil es halt, wir sind ja 1958 und das Make-up in der Zeit und so, ne? Weil am Anfang mit dem Attentat und so, das ja, Make-up gut. ist ja schon ein bisschen lustig.
Aber das fand ich zum Beispiel schon geil, den Einstieg, wo die da auf der Wiese liegen, weißt du, und so, sieht alles recht harmonisch aus. Und dann siehst du, okay, der Typ hat ein Maschinengewehr neben sich. Ja, dann siehst du dieses,
gehen sie mal kurz zum Attentat.
Richtig, da siehst du dieses Mädchen, wie es da in der Kirche irgendwie einen Blumenkranz ablegen will und fragt, ob er ihm helfen kann, die Tür aufzumachen. In dem Moment, wo er die Tür aufmachen will, siehst du halt hinten so die Autos kommen und er verscheucht dann das Mädchen und dann siehst du, okay, und dann bist du halt drin. Also das schon, da dachte ich schon am Anfang, okay, das ist...
Ja, es war ein vielversprechender Einstieg.
Bei mir, in meinen Augen hat sich das auch gut gehalten und diese Liebesgeschichte fand ich auch interessant. Zwischen diesen beiden Personen.
Ja.
Naja.
Hey, ich sei dir gegönnt. Also wirklich, ich würde diesen Film auch anderen Leuten empfehlen, aber eben mit so einem gewissen Vorbehalt, weil ich halt ich selber den nicht gut finde.
Vielleicht musst du vorher diesen super trockenen Gewerkschaftsfilm von ihm gesehen haben, dass du dann den hier zu schätzen weißt, weil dagegen ist der hier stumm langsam.
Ach echt? Okay. Ja, oh, fuck.
Also im direkten Vergleich dann lieber Asche und Diamant 10-mal.
Ja. Hey, es kann auch gut sein, ne, dass wenn ich den Film irgendwie in einem Jahr nochmal gucken sollte, aus welchem Grund auch immer, dass ich den dann viel besser finde. Also vielleicht war ich einfach nicht in der passenden Stimmung dafür.
Kann sein.
Wobei, also mittlerweile habe ich das schon so, ich habe auch neulich einen Film sofort wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, in so eine Richtung geht das. Dafür bin ich nicht in der Stimmung.
Ah.
Und dachte so, ich werde dem Film nicht gerecht, wenn ich das jetzt durchziehe. So, dann, weißt du, ärgere ich mich nur. Und hab den dann zu einem anderen Zeitpunkt geguckt, wo ich in der Stimmung war und fand den dann total gut.
Warst du das mit Will Ferrell?
Dafür bin ich nur wirklich immer in der Stimmung.
Ja, ich wusste, dass die Antwort kommt. Du bist so leicht zu lesen.
Ja, sorry. Also mit dem Segment auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Ja, gibt's halt manchmal.
Und also bei Asche und Diamanten dachte ich dann, Asche und Diamant, wie er auf Deutsch heißt, dachte ich dann eben auch so nach dem Attentat, okay, cool, in die Richtung geht das so und habe das schon mit mir selber auch abgeklärt, ja doch, du bist in der Stimmung dafür.
Musste ich da mal selber überzeugen, ja?
Naja, halt.
Du bist jetzt in der Stimmung dazu.
Ja, weil ich finde, also ne, im Idealfall will ich den Film ja gut finden und dann will ich schon dafür sorgen, dass ich dem irgendwie gerecht werden kann.
Ja, bei mir ist es meistens wie eine Sneak Preview, weil ich mich nicht vorher einlese, worum es da geht und was das für Filme sind. Also
nee, eben.
Gerade die beiden Filme von heute hatte ich überhaupt nicht handlungstechnisch auf dem Schirm, sondern habe die dann eingelegt, hab dann geguckt, was es ist.
Ja.
Und,
ja, bei dem anderen, da wusste ich nur, von wem der ist. Und den wollte ich ja ohnehin sehen, deswegen tatsächlich.
Habe ich mir gedacht.
Ja.
Aber handlungstechnisch warst du da jetzt auch nicht so involviert, dass du nicht wusstest.
Nee, und hier eben auch gar nicht. Und das finde ich auch nach wie vor am geilsten,
ja, ja, klar.
Wenn du halt dich eben überraschen lassen kannst.
Definitiv.
Nur das mit dem Überraschen hatte eben auch den Nachteil, dass du dann halt im Vorfeld natürlich nicht weißt, bin ich in der Stimmung dafür.
Ja, das stimmt.
Aber eben, also wenn es so ganz am Anfang sich rauskristallisiert, ja, das habe ich dann eben auch schon mal gemacht, dass ich dann dachte, nee, musst du auf einen anderen Zeitpunkt verlegen, weil das kann nichts werden. Ja, und hier, ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nicht funktioniert.
Schade.
Ja.
Ja, 1958, Asche und Diamant, kam bei mir offensichtlich besser weg als bei Lee. Geht eine Stunde 43, also für mich ist das eine Empfehlung.
Ja.
Für Freunde von
ich hätte jetzt im anspruchsvollen Stoff. Nachhinein auch eher so auf 8 getippt.
8 ist korrekt.
Ja. Verdammt.
Oder wäre korrekt.
Ja.
Ja, gut, aber ich dachte, dass du den tatsächlich auch mehr abgewinnen kannst und schade. Weil mich hat es ein bisschen... also nicht die Genialität und nicht die Perfektion, aber Ilkon von Mützter war für mich so ein bisschen so eine polnische Version von der Richtung Film, so weißt du, so. Also es ist auch so ein bisschen so das Tempo und den Feel, und da geht es ja auch so um die Nachwirkung von Kriegsszenarien, und ich hatte da so ein bisschen Vibes
dran. Ja, aber ich finde, bei Il Conformista ist das Narrativ eben so ganz klar bei ihm.
Und ja, ist auch der bessere Film, ohne Frage. Aber
alles,
so ein bisschen,
was sich da so abspielt, hast du dann eben die auch, du weißt genau, projizierst du das jetzt auf ihn oder über ihn und seine Backstory und so. Mhm. Das ist hier ein bisschen verfahrener, finde ich.
Ja, und ein bisschen minimalistischer, was den Kosmos angeht. Also Il Conformista war ja wirklich groß. Mhm. Das ist ja schon sehr episch aufgezogen, und der hier, ja, ja, ist halt mehr in diesem Mikrokosmos, aber trotzdem gut. Mhm. Naja.
Okay. Gut, dann die restlichen Punkte. Mhm. 7,7 auf IMDb, es gibt keinen Metascore, aber Letterboxd kommt mit 4,1 daher.
Letterboxd geht steil.
Ja, logisch. So, und ich habe mich noch auf 5 mit mir selbst geeinigt.
Alter Falter.
Das halte ich jetzt schon für echt gut, ne? Aber also nach gemessen an meiner Erfahrung, aber eben, ich erkenne ja so.
5 ist natürlich ein sehr hartes Urteil.
Ja, ich weiß, klingt fies.
Definitiv.
Ja.
Naja. Nur gut.
Ja, sorry.
Ballhaushalt.
Ja, und das Ding ist, du hast ja mit deinem Tipp, also ich kann das voll nachvollziehen, dass du davon ausgingst, dass ich das auch geil fand.
Es ist schön, dass du hier mit so einer Punktevergabe hier dich verabschiedest aus den regulären Episoden, weil, weil ich glaube, alle Gäste, die ich eingeladen habe, da ist keiner bei, wo ich bei Letterboxd nicht den Kopf schüttel bei dem einen oder anderen Film und denke so, Alter, die werden nicht gut vertreten.
Ach so, okay, sehr schön.
Wenn ihr Hoffi oder Classic Dave sitzt, da waren schon öfter mal Punktevergabe, wo ich denke, was hat euch denn geritten, Alter?
Tja.
Naja.
So, jetzt machen wir aber wahrscheinlich erst unsere eigenen Projekte, bevor wir zu La Chimera kommen, oder?
Ja, genau. Machen wir unsere Lose und bringen wir am Ende La Chimera.
Okay. Willst du anfangen?
Ja, gerne. Mein letztes Los der Zehnerziehung. Grüße an Zero Famous, im März 25 dieses Los reingeworfen.
Und ich glaube, einen Film aus dem Land hatten wir noch nicht, ne?
Nee, das hatten wir wahrscheinlich nicht, weil es geht nach Kasachstan. Mhm. Und
schon muss ich an Borat denken.
An Borat, ja. Ich fand es auch erstaunlich, Alter, für einen Film, der bei Prime hochgeladen ist, der irgendwie in der Prime Flight Rate drin ist, dass der 117 Views bei Letterboxd hat, Alter. Und nicht mal eine Bewertung. Der hat nicht mal einen Durchschnittswert, so wenig Stimmen sind das. Also wir sind irgendwie 118 und 119 bei Letterboxd, das ist schon richtig mickrig.
Sehr elitärer Kreis.
Sehr elitär, ja. Und der Film heißt Kung Fu Rookie, im Original Timuchin, was der Name des Hauptcharakters dieses Films ist. Und Lee hat mitgeguckt.
Oh ja.
Und es war natürlich wieder einer der Filme, wo ich nach der Sichtung dachte, warum hast du den jetzt markiert, als den will ich jetzt mitgucken? So. Also teilweise ist es offensichtlich.
Habe ich mich hinterher auch gefragt.
Aber das hier, ich habe den Film geguckt und dachte so, okay, wie random ist das, dass Lee den jetzt zum Beispiel mitgucken wollte, Alter.
Ja, wahrscheinlich, weil Kung Fu im Titel stand, ey, frag mich nicht.
Achso, Kung Fu steht im Titel. Sold.
Ja. Geil, muss ich sehen.
Ja, du hast erwähnt,
das ist mein 80s Gen.
Ein Film aus Kasachstan und inszeniert von Aman Ergatiev. Das ist ein einziger Film, insofern keine große Vita.
Auch das hat mich nicht groß überrascht, als ich es gesehen habe.
Das glaube ich gerne. Also überhaupt viele Beteiligte vor und hinter der Kamera haben nicht allzu viel jetzt hier filmisch umgesetzt.
Merkt man gar nicht.
Und jetzt hör doch mal auf. Der arme Zero Famous bringt dir seinen Lieblingsfilm und du zerlegst ihn dir, bevor er kommt.
Ja, genau, Alter. Bevor sein Lieblingsfilm, ey.
Lass mich raten, das positivste Film war, dass er 78 Minuten ging. Ist einer von denen?
Ja, schon. Also, nee, es hat schon. Es gab ein paar Faktoren, die gar nicht so scheiße waren.
Okay, die gar nicht so scheiße waren. Wäre bestimmt noch zu kommen.
Ja.
Timur Bakhtiyabayev spielt den besagten Timuchin, die Hauptfigur. Und das ist ein recht freundlicher, liebenswürdiger, aber auch so leicht naiver Kerl, der aus dem Dorf in die Großstadt kommt, um seinen Traum zu verwirklichen. Ich will Polizeimann werden, sagt er sich nämlich.
Genau.
Alter, von Grisou gibt es jetzt auch einen CGI-Animationsfilm, irgendwie einen Animationsfilm, der jetzt rauskommt. Ist diesen Jahr habe ich auch nicht mitbekommen. Okay, wow. Von Grisou, dem kleinen Rachen, Alter. Die sollen mal aufhören jetzt endlich damit. Ja, und er trifft in dieser Stadt seinen Onkel, der holt ihn ab und hilft ihm bei seinem, also er hilft seinem Onkel dann bei seinem Gemüsestand, den er da irgendwie hat und wo er dann regelmäßig Gemüse verkauft und paukt nebenbei für die Polizeiakademie und lernt eine schöne Polizistentochter kennen, die nämlich auch dort auf dieser Polizeiakademie arbeitet und da so die Verwaltung und die Anmeldung macht und da lernen die sich kennen.
Erstmal fett verarscht.
Und erstmal verarscht, genau, und haha, aber letztendlich vergucken sich die beiden. Und finden sich ganz gut. Und jetzt wäre der Film natürlich kein Film, wenn es keine Arschlöcher gäbe, in Form von kriminellen Gangs, die dort die Gegend unsicher machen und irgendwann auch den Gemüsestand vom Onkel zerlegen und auch den Onkel selbst ins Krankenhaus befördern. Und ich verrate, glaube ich, auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass später auch die Holde Maid entführt wird. Und jetzt kann Timochin natürlich, oder Timochin, wie wird ausgesprochen? Timochin wird ausgesprochen, glaube ich. Jetzt kann er zeigen, was er so kampfsportmäßig drauf hat. Und ich wusste nicht, ob ich das charmant oder platt finden sollte. Aber die Story, der Typ, dieser Hauptfigur, der Stil der Kämpfe, der Film macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass das hier eine riesige Hommage an Jackie Chan ist. Weil im Film selber wird gesagt, so was willst du denn, du Kleinstadt Jackie Chan und hin und her an jeder Stelle, genau, nenn ihn auch Jackie Chan. Und den Typ, den er hier verkörpert, so dieser liebenswürdige, aber ein bisschen naive Typ, der sich natürlich auch so einer Frau verguckt und das erstmal nicht checkt, dass sie ihn auch gut findet, das ist so, das hast du in 70 Jackie Chan Filmen schon irgendwann mal gesehen. Und das ist natürlich eine große Verbeugung aus Kasachstan in diese Richtung. Und das kann man charmant finden, aber nur weil man jetzt sagt, dass es Jackie Chan ist und bist du ein Jackie Chan und kleiner Jackie Chan und was macht der, heißt nicht, dass das jetzt nicht, dass das jetzt weniger geklaut ist oder dass es weniger platt ist. Es ist ja trotzdem irgendwie ein Rip-Off. Mhm. Und zwar mit einem Herrn, der jetzt nicht ganz unakrobatisch ist, aber
kommt da halt nicht ran.
Aber im direkten Vergleich ist das schon eher unbeholfen. Also das ist so, ja.
Weißt du, wie sich das für mich angefühlt hat?
Komm jetzt nicht mit zum Temu-Vergleich oder so.
Nein.
Okay. Dann kannst du.
Ich dachte schon beim ersten Fight, weil ich einfach auch so Independent-Projekte in so eine Richtung kenne, das fühlte sich an wie ein Jackie Chan-Fanfilm.
Stimmt. Oh, da sagst du was.
Das ist original. Ja, wie einfach Leute, wie Star Wars-Fans, die einen Star Wars-Film nachdrehen.
Alter, voll.
Es fühlt sich das an wie ein Film, den Hardcore-Jackie Chan-Fans nachgedreht haben, so.
Alter, du hast recht, das ist ein guter Vergleich.
Die haben einfach so dann, weil einzelne, Choreos, dachte ich auch noch so, Alter, das ist nicht mehr eine Hommage, das ist halt einfach mit den Kühlschränken und so.
Ja, ja, genau. Und dann so Sachen schnappen die irgendwie, aber du hast ja...
Die also, Outtakes im Ende.
Das haben die sich ja auch nicht nehmen lassen, am Ende dann die Outtakes zu nehmen über den Abspann. Und da kam ja zum Beispiel raus, an einer Stelle sollte er den Papierkorb irgendwie dem Typen ins Gesicht treten. Das hätte Jackie Chan das in einem Take gemacht und er hat irgendwie 14 Takes gebraucht dafür. Also für einen Papierkorb. Und Jackie Chan benutzt, keine Ahnung, Kräne bei seinen Kämpfen, so, weißt du, wo er irgendwie einen Kräne rumschleudert, jetzt als Beispiel. Also es ist alles viel größer und viel epischer. Und insofern guckst du jetzt halt irgendwie so, genau, du guckst dir die Fanversion des Films an, was an manchen Momenten natürlich recht sympathisch und nett ist.
Eben, das meine ich so, das wären für mich halt die positiven Aspekte. Man merkt halt schon die Liebe zu Jackie Chan und dem allem, aber es kommt halt zu keinem Zeitpunkt daran.
Nee, es ist ja irgendwie auch gut gemeint und so. Du kannst dem Film nicht so richtig böse sein und den zerlegen.
Ja,
so,
aber es ist halt auch rein handwerklich, ist die Regie eine Vollkatastrophe, Alter. Und noch schlimmer, das Drehbuch.
Ja.
Weil die halt so unbeholfen von einer Actionsequenz zu so einer romantischen Sequenz kommen, die nur cringy ist, um dann wieder bei der nächsten Actionsequenz zu landen. Und dafür fühlt sich das dann gemessen an der Laufzeit doch eben sehr holprig und damit eben auch zäh an.
Ja, ja, auf jeden Fall. Zumal auch, krass, okay, das kann man bei den asiatischen Filmen vielleicht auch kritisieren, weil mich da auch nicht jeder Song catcht. Aber wenn hier jetzt irgendwie so die kasachischen Jodeci da irgendwie bei so Liebesmomenten dann irgendwie eingespielt werden, also
ey,
so diese Songs.
Die ganze Mucke, Alter, das war so die schlimmste Fahrstuhl-Karaoke-Musik, ey.
Ja, ja,
richtig schlimm.
Das ist richtig, richtig schlimme Musik. Also da ist auch gar nichts geil dran. Also, wie das hier musikalisch unterlegt, das war auch nicht gut. Also er ist an manchen Stellen sympathisch, so die Grundhandlung ist sympathisch, der Hauptdarsteller ist sympathisch, irgendwie. Man kann ihn gucken, der geht doch nur 78 Minuten, aber es ist halt so, es ist halt Jackie Chan mit absolut angezogener Handbremse. Und ein Fanfilm ist ein guter Vergleich von
Die Witze sind halt auch so erbärmlich, ne?
Ja, ja, voll. Das ist halt alles.
Also, dass dann halt lustig ist, dass der eine ein Toupet auf hatte, hahaha. Das wird dann auch nachher nochmal aufgegriffen, so ich mir denke, really? Also.
Ja, da ist der Witz.
Also, dagegen ist wiederum Jackie Chan halt Will Ferrell, ne? Also, so, das ist schon.
Ja. Aber irgendwie
weiß er, hat
man
nicht
dann,
den Charme von Jackie Chan, er
man
hat
weiß
nicht
aber
die Skills von
Jackie Chan. Die Filme dann wiederum zu schätzen, so, weißt du? Also so ein Film, der halt versucht, irgendwie so ein Jackie Chan-Film zu sein, dann denkst du an die Originale und denkst, Alter, irgendwie steigen die dann noch im Wert, weißt du? Irgendwie.
Jetzt sowieso, vor allem für mich, der jetzt nicht ein Riesenfan von Jackie Chans Humor ist in seinen Filmen, so, ich finde die Kämpfe super krass.
Aber es geht schlimmer.
Ja, aber es geht definitiv schlimmer, ja.
Ja,
und klar, wertet es das ein bisschen auf, ja. Und eben, ich auch, ich habe irgendwo Respekt von diesem Commitment, so eine riesen Hommage zu machen. Aber dann musst du das halt entweder technisch viel krasser umsetzen, weil der Film ist ja nicht alt.
Nee.
Das kommt ja dazu. Also weißt du, der ist nicht aus den 80s.
Ja, nee, der ist von 2024, also der ist wirklich nicht alt.
Und da
ja, und der
hast
digitale
du technisch
Look
einfach,
auch nicht besonders geil.
Nee, und da hast du technisch einfach krassere Möglichkeiten, weil der ist nicht gut geschnitten. Du siehst voll, wo sie in den Actionsequenzen abgesetzt haben, um dann eben für die andere Einstellung das weiterzumachen und so. Also dann ist der auch wahrscheinlich aufgrund einfach der fehlenden Skills, halt kannst du nicht ewig lange Sequenzen machen, ne? So, deswegen ist der schon auch an manchen Stellen hart zerhackt im Schnitt.
Ja, ja. Und sieht schon ein bisschen ungelenk aus, wenn er sich da um so ein Klettergerüst da
naja, eben. Und der hat und einfach so. Nicht die Athletik von einem Jackie Chan. Und nee. Das macht schon eine Menge aus bei sowas, weil das ist ja schon der USP des Films. Also
ja,
weil
ja,
für die Romantik guckt sich das Ding niemand an.
Nee. Ist weniger für Titanic-Fans, sondern mehr für die Martial-Arts-Anhänger.
Naja, und da ja. kriegst du aber halt von jeder Seite nicht so richtig was Geiles. Und
ja, das stimmt.
Warum soll man sich den Film angucken?
Geht so. War jetzt nicht so ein rühmliches Finale meiner Zehnerlosziehung, aber gut, das weiß man ja nicht.
Ja.
Grüße an Zero Famous trotzdem. Habe ich mir jetzt angeguckt. Müsst ihr da draußen selbst entscheiden, ob ihr jetzt den 120. und 121. News bei Letterbox machen wollt. Könnt ihr euch bei Prime angucken. Aber von mir ist es jetzt keine hundertprozentige Empfehlung. Also wenn ihr jetzt wirklich komplett Jackie Chan Filme suchtet, vielleicht kann man sich den geben, so als liebevolle Hommage. Sieht man vielleicht die eine oder andere sympathische Stelle, aber im Grunde genommen kann man sich das klemmen. So viel zu Kung Fu Rookie.
Okay.
Ja, es gibt nur IMDb-Punkte, die sind bei 5,7. Alles andere nicht existent.
Mhm. Boah, das ist jetzt gar nicht mal einfach
zu machen. Nee, weil, also irgendwie kommt man ja dann doch durch. Weißt du, hast ja ein paar Kloppereien und ein paar dumme Sprüche und
ich
so.
Ich sag 5.
Ja, 5,5 habe ich ihm noch gegeben.
Okay.
5,5 hat er noch gekriegt. Ja, und jetzt passt ein bisschen doof, weil ich so einen komischen Martial-Arts-Klopper aus Kasachstan besprochen habe. Aber nach Asche und Diamant hätte es natürlich gut gepasst, weil ich wollte ja noch ein bisschen was verlieren über einen französischen Film, den ich gesehen habe. Okay. Und der heißt La Jetée. Geht nicht mal 30 Minuten, ist von Chris Marker, von einem britischen Regisseur. Hat ihn einmal auf Englisch gedreht und einmal auf Französisch. Das kannst du dir ausruhen auf der Criterion Collection, auf der Disc. Und das Interessante an dem Film ist, das ist ein Kurzfilm, der aber nicht mit bewegten Bildern funktioniert. Und du hast vorhin gesagt, als Diashow würde dir das gut gefallen.
Yeah.
Und das ist sozusagen eine Diashow, weil du hast Stills, die dann an andere Stills übergehen und du hast einen Voice-Over, der dich praktisch durch die Geschichte führt.
Interessant, okay.
Und jetzt wird es noch interessanter. Es ist ein Sci-Fi-Film.
Oh.
Weil es geht darum, dass der Dritte Weltkrieg über Paris eingebrochen ist, dass die komplette Stadt dem Erdboden gleich gemacht worden ist, dass sie zerbombt worden ist. Und die letzten Überlebenden haben sich so in den Untergrund verschanzt, also in die Katakomben, weil oben ist nichts mehr bewohnbar.
Und die Stills sind gezeichnet oder animiert?
Nee, das sind alles, das sind gefilmte Stills, die praktisch so als normale Einzelbilder funktionieren und dann gehen die über in die anderen Einzelbilder.
Okay.
Also er erzählt ja linear eine Story, aber nicht mit bewegten Bildern, sondern mit Filmshots.
Ja.
Besser aus dem Film. Und dann siehst du, wie Wissenschaftler an Menschen, die dort unten praktisch in diesen Katakomben hausen, rumexperimentieren, um aus denen Zeitreisende zu machen. Weil die sollen...
12 Monkeys. Lässt grüßen.
Danke, weil das ist die Vorlage von 12 Monkeys. Tatsächlich. Ach. Terry Gilliam hat diesen Film praktisch geremaked, was ich auch nicht wusste, sondern dachte im Laufe des Films, oh, warte mal. Und auch Vertigo sollte man kennen, wenn man sich La Jetée angesehen hat.
Okay. Von wann ist das?
Der ist von 62. Und du siehst auch die Wissenschaftler, die haben so riesige Brillen und so. Also erkennst du vor, okay, Terry Gilliam, 12 Monkeys, so 100% so.
Nice.
Und da wird einer halt, ein Zeitreisender wird da losgeschickt, um halt Rohstoffe zu besorgen. Und der Anker von diesem Zeitreisenden ist eine bestimmte Erinnerung, die er hatte.
Mhm.
An eine Frau. Und dann verschwimmt so ein bisschen Traum und Realität mit dieser Zeitreise. Also von allen Zeitreise-Sci-Fi-Filmen, die wir hier hatten oder die du gesehen hast, ist das ja wahrscheinlich der verträumteste oder der anspruchsvollste.
Aber das klingt trotzdem super.
Ist auch super. Für manche vielleicht auch ein bisschen zu prätentiös und zu anstrengend. Weil, weißt du, dadurch, dass es kein Film ist in dem Sinne, sondern dass du nur diese Bilder siehst.
Wie schnell wechseln die? Was würdest du sagen? Wie lange steht
Sekunden,
so ein Bild?
10 Sekunden.
Ach, so schnell, okay.
Ja, 10 Sekunden und dann hörst du halt über ein Voice-Over, was da letztendlich passiert. Du bekommst auch mit. Ja. Und so langsam erschließt sich so ein bisschen die Handlung des Films. Und dann gibt es am Ende natürlich auch nochmal irgendwie einen Haben-Moment. Aber es ist cool. Ist wirklich gut.
Ja, und ist ja auch, konsumiert man halt in der Form quasi nie, ne?
Nee.
Außer vielleicht, wenn du, nee, nicht mal in einem Museum, weil manchmal gibt es ja auch so Audiokommentare in Museen.
Also ein guter Vergleich, ist halt wie so ein Gemälde, weißt du, du stehst halt vor einem Bild und gehst dann zum nächsten Bild, so, weißt
du. Ja, nur sehr schnell dann, ne?
Nur, dass hier eine Geschichte ergibt, so, weißt du, insgesamt. Und das ist alles sehr bedrohlich und interessant und musikalisch auch gut untermalt. Und dieses Dystopie-Szenario funktioniert tatsächlich über diese Standbilder sehr gut und hat mir gefallen. Ich meine, 26 Minuten ist ja jetzt auch kein Akt.
Ja.
Der war auf der Schneiderliste. Ich wusste gar nicht, dass es ein Kurzfilm ist und habe mir den jetzt angeguckt. Und ja, ist jetzt keine richtige Rezension, aber von mir aus gesehen auf jeden Fall eine Empfehlung. Du, der sowieso Sci-Fi und.
Ja, das klingt super.
Das ist jetzt einer aus der früheren Geschichte und der ist interessant.
Okay. Ja, er ist recht, wenn er die Vorlage für 12 Monkeys war, muss ich mir das angucken.
Also, du wirst Vertigo und 12 Monkeys in dem Film definitiv erkennen. Und das ist ganz cool gemacht. Und dann hat er so ein bisschen so dieses verträumte Nouvelle Vague-Ding noch mit drin. Also, es. Das ist ganz cool. La Jetée. Hat einen ganz komischen deutschen Titel. Am Rande des Rollfelds. Weil nämlich ein Teil oder der Anfang des Films auch auf einem Flughafen spielt.
Okay.
Ja,
passt zu meinem nächsten Film, weil der hat auch einen komischen deutschen Zusatztitel, den ich nicht wirklich verstehe.
Na dann.
Animal Factory.
Mhm.
Aus dem Jahr 2000. Fakt war von Manu?
Ja.
Ah, ja,
Manu von den Filmfressen, schöne Grüße.
Liebe Grüße dahin. Ja, den kannte ich noch nicht.
Kennst Manu nicht?
Doch, den habe ich ja schon mal gehört.
Alle kennen Manu.
Ja, natürlich. Nein, ich meinte natürlich Animal Factory.
Nee,
hast du den schon gesehen?
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Insofern bin ich gespannt, was du berichtest. Weil
weißt du, wer den gemacht hat?
Habe ich jetzt im Zuge, weil ich das Vorschaubild ja schon... erstellt habe, habe ich das im Zuge dessen mitbekommen, als ich nach Bildern gesucht habe. Davor wusste ich es nicht.
Steve Buscemi.
Ja.
Ja, von dem hatte ich hier schon Trees Lounge, ne?
Mhm.
Oder wir. Und
diesen war der nicht auch von ihm, dieser Soup, In the Soup?
Hätte ich auch gedacht, ist aber jetzt, ich bin gerade auf Letterboxd auf seinem Profil und...
Hat er nicht inszeniert.
Ich dachte nämlich auch, hat er nicht Living in Oblivion auch gemacht?
Ja.
Der ist nämlich auch nicht gelistet bei Letterboxd.
Hat er nur mitgespielt,
Mensch. Credits, das finde ich komisch. Ich hätte schwören können, der hat da Regie geführt.
Ja, geht mir ähnlich.
Wie auch immer, Steve Buscemi hat diesen Film inszeniert.
Mhm.
Spielt selber auch eine kleine Rolle. Aber die Hauptrolle spielt Edward Furlong. Der spielt Ron. Und Ron ist ein junger, schmächtiger Typ.
Mhm.
Ich meine, wir sind jetzt hier nicht allzu weit entfernt von Terminator 2, ne? Also ich meine, im Jahr 2000 ist der rausgekommen. Dementsprechend sieht Edward Furlong noch so ein bisschen aus, wie man ihn halt kennengelernt hat. Das ging dann ja irgendwann rapide bergab.
Oh ja, heute darf man den nicht mehr googeln.
Nee.
Edward Furlong heute ist keine gute Idee.
Das ist schon krass, Alter. Der hat sich dann doch optisch ziemlich verändert.
Ja.
Ja, jetzt muss ich mal vorwegschicken, das eigentlich Interessante an dem Ding ist, wer diesen Film geschrieben hat. Weil auch dieser Film basiert auf einem Roman, fast gleichnamig, The Animal Factory, geschrieben von Edward Bunker.
Mhm.
Sagt dir der Name was?
Erstmal nicht.
Der ist nicht nur als Autor bekannt, sondern auch als Schauspieler, weil ist Mr. Blue in Reservoir Dogs.
Ah, okay.
So und
neben Steve Buscemi.
Genau.
Interessant.
Ja. Noch interessanter, Edward Bunker war selber mal im Knast.
Mhm.
Zusammen mit Danny Trejo.
Ah.
Der hier auch mitspielt.
Ist ja Meta ohne Ende.
Naja.
Mhm.
So, und der hat jetzt mit John Stapling das Drehbuch geschrieben und Steve Buscemi hat das inszeniert. Und eben Animal Factory auf Deutsch zusätzlich Rache eines Verurteilten. Und wirklich, das erschließt sich mir nicht so ganz, wo die damit hinwollen oder warum der so heißt. Weil
apropos dumme deutsche Titel.
Ja.
Mhm.
Naja. Also jetzt, Ron ist eben so ein junger, schmächtiger Typ und wird gebastelt, weil er Dope vertickt hat. Also Marihuana. So, wird dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil da stehen Wahlen an und der District Attorney möchte da irgendwie so ein Statement draus machen und ja, so wird ein Exempel statuiert, weil eigentlich müsste er dafür nicht in den Knast. Aber so wird er halt zum maximal möglichen verurteilt und muss jetzt 5 Jahre in den Knast. Und dort trifft er dann relativ schnell auf den Capo im Knast, ne? Also der Typ, der so heimlich den Knast regiert, das ist die Figur von Willem Dafoe, Earl. Mhm. Earl Copen, der ist Gefängnisveteran, wenn du so willst, weil der einfach schon echt lange im Knast ist und es auch nicht so aussieht, als würde er jemals da rauskommen. Wir erfahren dann natürlich im Verlauf des Films auch noch ein bisschen mehr über Earl und seine Vergangenheit. Aber der nimmt jetzt Ron unter seine Fittiche. Und dann wird von Seiten der Direktion und den Wächtern wird so ein bisschen auf Ron eingewirkt, dass der halt aufpassen soll, weil im Knast halt niemand etwas ohne eigene Beweggründe macht und da ist niemand selbstlos und der kann halt fest davon ausgehen, dass diese Hilfe von Earl irgendwann einen gewissen Preis kostet. Also ist Ron skeptisch, bekommt aber trotzdem so eine kleine Rolle in der Gang von Earl. Und da hängen dann eben auch Leute dran wie Danny Trejo und Mark Boone Jr. und aber sind schon sowieso ein recht prominenter Cast. Was für mich ein Highlight war, ist die Rolle von Mickey Rourke. Der spielt nämlich den Zellenkumpan von Ron. Und
schon ganz geil besetzt.
Das ist definitiv ein Highlight, weil der halt, also das. Wie die Figuren hier gezeichnet werden, ist schon noch so ein bisschen 90s, ne? Also du hast hier ganz klar im Knast halt diese verschiedenen Gangs und dann hast du halt auch eine ganze Fraktion, die sich irgendwie als Frauen identifiziert. Und einer von denen ist auch Mickey Rourke.
Ah.
Und der ist jetzt eben in der Zelle mit Ron und textet den halt die ganze Zeit zu, während er sich seine Nägel feilt und das macht er schon ziemlich gut. Ja, und jetzt geht's im Schwerpunkt um das Verhältnis zwischen Ron und Earl, wie er Ron unter seine Fittiche nimmt und dafür sorgt, dass dem nichts passiert oder versucht dafür zu sorgen, dass ihm nichts passiert, weil es natürlich aggressive Mitgefangene gibt und natürlich sind da alle auf eine Menge Stress aus und Vergewaltigung und hast du nicht gesehen. Aber auch wenn der Rated R ist, der hält sich ziemlich zurück, was jetzt so die Gewaltdarstellung angeht.
Mhm.
Na, natürlich hast du auch das, darf im Knast nicht fehlen, das Rassismus-Thema und natürlich die Wärter und so weiter. Wobei, das ist mir ziemlich schnell aufgefallen, fand ich ziemlich cool, weil du hast ja sonst, kommst du irgendwie nicht drum rum, dass du bei irgendwelchen Knastfilmen halt den mal mindestens einen sehr sadistischen Wächter hast.
Mhm, das stimmt.
Und
darauf
verzichten die hier.
Mhm.
Also hier kommen die Wärter echt relativ gut weg. So, es gibt jetzt hier nicht diese übliche Korruption oder das große Ausnutzen von dieser Macht seitens der Wächter, so das Wärter, das ist eigentlich ganz cool.
Mhm.
Ja, aber natürlich spielen Drogen ein Thema. Dann wird irgendwann auch so ein bisschen versucht, einen Streik anzuzetteln und parallel versucht der Anwalt von Ron halt immer wieder, Ron möglichst schnell wieder rauszubringen und ja, Earl versucht ihm dabei zu helfen. Aber es gibt halt immer wieder die Bedrohung, die halt im Knast permanent lauert und da muss er halt parallel mit umgehen.
Mhm.
Und so gesehen macht dieser Film jetzt nichts, was im Großen und Ganzen macht er nichts, was andere Knastfilme nicht auch machen. Und er macht, finde ich, auch nichts viel besser oder einzigartig, was jetzt eben andere Knastfilme nicht machen.
Aber ist er unterhaltsam in dem, was er macht?
Ja, schon.
Das schon.
Auf jeden Fall. Den kann man voll machen. So, der ist gut in dem, was er macht. Der geht eine Stunde 34, weil es jetzt auch nicht ewig ist.
Hm.
Aber der ist eben auch relativ unaufregend in allem, was er macht.
So, er findet das Rad nicht neu, wie man so
schön sagt. Nein. Aber der ist schön besetzt. Seymour Cassell oder Kessel heißt er wahrscheinlich. Das haben wir uns, glaube ich, schon mal gefragt.
Kessel, glaube ich, hast du mal genannt, ja.
Der spielt hier auch noch mit. Tom Arnold, Chris Bauer. Also es sind alles Fressen, die man halt schon oft gesehen hat und das macht die Sache auf jeden Fall, werte die Nummer auf.
Ja, hört sich nach der HBO-Serie Oz an, die ich ja sehr gut fand in den 90ern.
Wo ich immer noch deine DVDs hier rumliegen habe, die ich immer noch sehen muss, Alter.
Die hast du, glaube ich, auch so ähnlich alt wie das Los hier aus dem Februar 21, habe ich mal geguckt. Also
oh, Februar 21.
Manchmal kann es dauern, ewig her.
Ja, stimmt. Passt
so lange
ganz
hast
gut.
Du, glaube ich, auch die das
garantiert, mindestens, ey. So hart. Ja, aber Edward Bunker war halt wirklich mit Trejo im Knast und hat den auch in seiner Autobiografie erwähnt, wo der halt viel über seine Zeit im Gefängnis erzählt.
Mhm.
Na, krasser Typ.
Interesting.
So viel zu Animal Factory. Budget waren 3,6 Millionen.
Mhm.
Und ja, mochte ich. Auch wenn es jetzt eben, wie du schon gesagt hast, das Rad nicht neu erfindet.
Mhm.
Den kann man gut machen.
Ja, Grüße an Manu.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er hier jetzt ein Meisterwerk drin sieht, wahrscheinlich nicht.
Nee, würde mich auch wundern.
Aber so ein guter Knastfilm von Zeit zu Zeit kann man ja immer wieder machen. Das
auf jeden Fall, vor allem das ist kurzweilig.
Ja, ja. So ähnlich wie bei Western. Ich glaube, so bei Gefängnisfilmen ist auch die Quote, dass du hier, dass du einen richtig beschissenen Film drin hast, eigentlich eher selten.
Stimmt, ja.
Sondern irgendwie kann man die alle mal machen.
Apropos Prison Break, machen sie wieder neu, ne?
Da kommt jetzt auch eine Staffel, oder was?
Ja, und zwar habe ich aber gelesen, dass die im selben Universum spielen soll. Also es ist eher eine Art Sequel als ein Remake.
Okay, wo dann so ein paar bekannte Fressen auftauchen, oder was?
Nee, das nicht. Jetzt wird wohl eine Frau erzählt, die einen Job im Knast annimmt, um, also die lässt sie nicht selber einbuchten, sondern ich glaube, die nimmt einen Job im Knast an, um dann jemanden da rauszubringen. Und
naja,
zwar bin ich drauf gestoßen, weil Emily Browning da die Hauptrolle spielt.
Okay.
Und
die mag ich eigentlich.
Ja, ja, eben. Aber ist halt auch von Paul T. Shearing. Also ist schon ist abgefahren, Alter.
Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das haben sie jetzt ausgeschlachtet damals, weil die ersten zwei, drei Staffeln fand ich richtig gut. Aber irgendwann stellt sich schon die Frage, denkst du, Alter, wie oft wollen die denn noch irgendwo ausbrechen?
Na, das war ja das, bei der Serie, finde ich, hat man wahnsinnig gut gemerkt,
das hat sich auch mal tot
wie
getreten.
Das schief geht, wenn eine Serie halt wirklich nur auf eine Staffel angelegt ist.
Ja, ja.
Und dann wirst du quasi vom Sender gezwungen, ey, das war so ein Erfolg, mach mal weiter.
Mhm.
Und dann denkst du halt, ja, okay, jetzt ist aber die Geschichte nicht wirklich drauf ausgelegt, weiterzugehen.
Das
mit der
es.
Zweiten Staffel konnte ich noch gut leben,
ja,
als, aber als sie dann da irgendwie, wo waren sie dann, Panama oder
ja,
weiß
das
nicht,
war irgendwo in Südamerika,
dachte
genau.
Ich so, Leute, chillt mal, ey, was wollt ihr denn?
Ja, einfach weil's nur halt noch immer, dreckiger und noch
genau,
irgendwie,
noch abgefuckter.
Noch abgefuckter und noch mehr Anarcho, aber ansonsten
genau
das Gleiche.
Sind sie dann alle wieder da und so.
Ja, es gibt so Serien, wo man sagt, so hätte man früher beenden müssen und dann gibt es so Serien, da kannst du nicht genug kriegen. Und dann
ja.
Denkst du halt, okay, da hätten sie ruhig noch zwei, drei Staffeln machen können.
Naja, aber Prison Break gehört definitiv dazu.
Prison Break gehört
die
zu den hätten
bei
früher, die
einer oder maximal zwei Staffeln belassen
voll.
Sollen, weil dann wäre das so eine fette Serie.
Ja, ja, voll. Die ersten zwei, drei waren, fand ich auch noch richtig,
richtig
gut.
Richtig gute.
Ja.
Ja, und da jetzt, also mal gucken, ne? Ist natürlich eine andere Perspektive und bestimmt machen die auch ein bisschen was anders, aber ist halt schon wieder das Aufwärmen von was schon mal erfolgreich war. Jetzt hast du Donald Logue und Margot Martindale noch dabei und so. Also könnte schon was werden. Aber irgendwo halt auch unnötig.
Ja, X-Files kriegt wohl auch eine neue Staffel und so. Also es sind jetzt ein paar Serien so von früher, wo du denkst so, hast du die Malcolm mittendrin eigentlich gesehen, die neue?
Ich habe mir eine Folge angeguckt, das hat mir gereicht.
Eine Folge hat gereicht. Also
aber ich habe von
nicht
Scrubs
so
die neue Staffel gesehen.
Ja, gut.
Nee, weil ich finde bei Malcolm mittendrin, also ich mochte das damals schon nicht so hundertprozentig.
Okay.
Aber da fällt mir schon auf, das ist halt ganz krass ein Produkt seiner Zeit und irgendwie so der Style.
Wir haben nicht mehr die 90er.
Das funktioniert nicht mehr. Nee, das war ja schon 2000er, oder?
Nee, ich glaube, es war noch 90er.
Nein.
Malcolm hatten drin, war 2000er?
Ich glaube ja.
Echt?
Oder?
Wie alt war
guck mal nach. Das? Also.
Mhm.
Nee, aber es ist trotzdem, es fährt ja trotzdem noch so ein bisschen den Stil von Parker Lewis und Co.
Mhm.
Und das funktioniert einfach nicht mehr.
Ja, du hast recht. Das. Ging 2000 los.
Ja.
Mhm. Zwischen 2000 und 2006.
Mhm.
Oh.
Wir müssen noch ein bisschen Werbung einspielen.
Aus Versehen auf den Trailer gekommen.
War das der Semmelrogge?
Nee, das war eine Frau, glaube ich.
Das klang schon wieder nach Martin Semmelrogge, Alter.
Das ist nicht alle Semmelrogge, was Trailer einspielt.
Ja, sobald das halt so knarzig klingt. Ja. Okay, so. Animal Factory, was die Punkte muss ich noch raushauen, ne?
Ja, hauen wir die Punkte raus. Grüße ja. An Manu.
6,6 auf IMDb. Metascore ist bei 65, Letterboxd 3,3. Da sind sich alle einig, Mensch. Sieht ja. Jetzt keiner den großen Wurf in dem Film.
Nee, den großen Wurf sieht hier keiner. Ich sag mal eine 7.
7 ist richtig.
7 von Lee.
Punktlandung für Guess.
Ja.
Fürs Protokoll.
Grüße an meinen Hardline-Kumpel. Vielleicht nehme ich nächstes Mal den Lee mit. War auf jeden Fall lustig mit euch. Kann ich nochmal hier rausschicken.
Ja, ja es gab nur ein Foto, sonst weiß ich nichts davon.
Shoutout an die Filmfressen. Nee, es gab tatsächlich zwei, drei Fotos mehr. Die haben wir auch inzwischen gepostet.
Ach so? Ja, gut.
Alright.
Ging an mir vorbei. Jetzt aber, La Chimera.
Ja, jetzt kommen wir zu La Chimera. Grüßen Olli, das ist dein Auftragsfilm.
Mhm.
Von okay. Alice Rovaca. Alice Rovaca hat diesen Film gemacht und ja. Mit der bist du vertrauter als ich.
Fühlt sich so komisch an, so einen Namen so auszusprechen, ne? Aber ja.
Eso.
Ese Italiano.
Ja, musst du ja kennen, in diesem Schweizer-Italien-Tirol-Dreieck und so. Da verfließen ja öfter mal auch die Sprachen und ja, Kulturen.
Ja, nur so aus deutscher Sicht ist natürlich ein Name wie Rohrwacher. Es fühlt sich komisch an,
ja, klar,
den Italienisch auszusprechen, aber klar.
Klar. Ich habe auch so einen Kumpel, der wohnt in Tirol. Und mit dem ich hier in Berlin bin ich mit dem groß geworden. Dann ist er irgendwann nach Tirol gezogen so und hat er fließend Italienisch gelernt, so, weißt du? Mhm. Und dann ist er hier in Berlin und ich habe eine italienische Freundin und da unterhält er sich mit dir fließend Italienisch. Alter. Ich denke, was ist denn das für ein krasser Film? Alter. Er hat überhaupt nichts mit Italien im Hut gehabt, als ich hier in Berlin, als ich den hier kannte. Und dann Tirol natürlich, ist das verständigst du dich auf Italienisch.
Na logisch.
Fand ich schon krass.
Mhm. So schnell kann es gehen.
Ja, aber wir raten wieder.
Ach ja. Na dann hau mal einen raus.
Tja, gar nicht mal so leicht. Ich glaube, ist nicht für jedermann der Film. Mhm. Kann ich mir vorstellen, auch wenn er natürlich in der Letterboxd-Gemeinde sehr, sehr gut wegkommt und auch der hier eine 4,1 hat, wie Asche und Diamant, also einer von den Lieblingen der Cineasten.
Ich glaube auch, wir hatten aber von ihrer Schwester wahrscheinlich mehr Filme, ne? Also Alba Rohrwacher, die Schauspielerin.
Du hattest ein paar Sachen von ihr, ja. Du hast ja ein bisschen ihre
Filmografie. Ja, genau. Von, also ich hatte einiges von ihr und von ihrer Schwester hatten wir auf jeden Fall mal kurz ein paar Takte über den Kurzfilm gesprochen, der Oscar nominiert war.
Mit den Kindern.
Genau, in der Schule, ja, genau. Oder in diesem Heim, ja. Genau, das war 2023, da war nämlich Madame Rohrwacher für Best Live Action Short nominiert.
Richtig, den habe ich gesehen, ja.
Ja.
Aber die Langfilme?
Aber ihre Langfilme haben wir bisher noch nicht besprochen und sie hat 19 Credits, also ein bisschen was hat sie schon gemacht. Und jetzt eben 2023 mit dem Shootingstar Josh O'Connor.
Ja, He's in Everything.
Ja, Mr. He's in Everything, aber wirklich.
Hat auch zwischendurch tatsächlich für Challengers vor der Kamera gestanden und ist dann wieder zurückgekommen.
Mhm.
Für den Rest des Drehs.
Ja.
Ja, und Madame Rohrwacher zeigt sich hier auch selbst mit ihrem Gesicht eigenhändig.
Das ist eben die Schwester.
Ach, das ist wiederum die Schwester. Ja, genau. Stimmt, ja, das war die Schwester. Ja. Richtig.
Das ist Alba.
Ja, Alba spielt mit, genau. Und Alice hat inszeniert, richtig, so war das.
Ja. So, Tipp.
Ja, möchtest du einen raushauen?
Ja, du bist doch dran. Oder hast du jetzt schon was gesagt?
Ich bin dran.
Ja.
Ich habe schon was gesagt, ja.
Was denn? Ich habe es mir nicht notiert.
Na, dann sag du. Dann sage ich dir, ob das stimmt. Okay, kein guter Bluff.
Ich kann trotzdem als erster, ich habe mir nämlich für dich 7,5 aufgeschrieben.
7,5, okay. Ich sag.
Dann lasse ich mich jetzt mal gar nicht beeinflussen von dir.
Ich sag 7. Mhm.
Warum so verhalten? Weil du sagst, du bist damit eingestiegen, das ist nicht kein Film für jedermann.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das einer von denen. Ich könnte mir tatsächlich ein ähnliches Fazit wie bei Asche und Diamant vorstellen, weil.
Ach, deswegen.
Alter, weil der Verlauf dieses Films, als ich ihn gesehen habe, ist auch ähnlich wie unsere erste Rezension in dieser Episode. Weil in der ersten halben Stunde dachte ich so, boah, gefällt mir das, was ich hier gerade sehe? Mhm. Und im Laufe des Films wurde ich immer mehr eingewickelt und war immer mehr drin, bis zum Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, Alter, okay, mega. Aber die erste halbe Stunde war so, ich weiß nicht, ob ich das hier so cool finde, was ich gerade sehe. Ist irgendwie alles passiert hier was und was die Story und was die Handlung. Und
ja, jetzt geht der auch nochmal fast eine halbe Stunde länger
als
Asche und Diamant. Und ich weiß voll, was du meinst. Und ja, also brauchen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Mhm. Sprechen wir aber am besten danach drüber, oder? Ich erzähle jetzt was hier geht.
Genau, erzähl mal die Story.
La Chimera. Wir sind im Italien der 80er Jahre und im Fokus steht der Engländer, wie er von allen genannt wird, beziehungsweise hat er natürlich auch einen Namen, Arthur, der ist ehemaliger Archäologe und war jetzt kurz im Knast, weil der zu einer Truppe von Grabräubern gehört. So, der sieht sich ein bisschen als modernen Schatzsucher.
Indiana Jones lässt grüßen.
Ja. Stimmt, im Grunde ist er ein italienischer oder ein englischer Indiana Jones. Hm. Ja, gut. So, und
er ist der Arthouse Indiana Jones.
Ja, genau. So, und Arthur wurde jetzt eben aus dem Gefängnis entlassen, sitzt im Zug zurück in eine Kleinstadt am Tyrrhenischen Meer. Und da trifft er eben seine alte Truppe wieder.
Hm.
Und das ist eben eine Gruppe von Tombaroli, die rauben Gräber aus. Und verkaufen dann diese meistens irgendwie etruskischen Grabbeigaben, die die halt aus diesen Gräbern ziehen.
Mhm.
Und wir erfahren auch relativ schnell, dass es da eine Kontaktperson namens Spartaco gibt, die wir erstmal nicht sehen, aber an diese Person wird wiederum über einen Kontaktmann werden die Sachen verhökert.
Und die kriegen dann Prozente in Form von Bargeld.
Ja. Nö, nicht Prozente, sondern er kauft die denen ab.
Ja, ja, richtig. Die kriegen dann halt Bares dafür und so. Und, aber das sind ja nicht die, also.
Ja, das ist ja eh schwer.
Das ist ja nicht der Endkonsument, sondern die verhökern ja die Sachen dann weiter.
Die versteigern
also,
die
versteigern das. Also ist dann im großen Stil wird daraus Profit
ja,
geschlagen.
Ja, es ist eigentlich super assi, was da abgeht, ne? Aber ja, die graben da halt alte Sachen aus und verhökern die. Und so leben die davon. Und Arthur ist insofern wichtig, weil der eine Gabe hat. Hin und wieder benutzt er so eine einfache Wünschelrute, mit der er dann eben diese unterirdischen Gräber oder Hohlräume aufspürt.
Wo was zu holen ist.
Er hat dazu aber auch noch eine Art Vision immer. Also die sehen wir nicht, aber wir sehen, dass er irgendwie sehr leidet, weil er gerade eben irgendwas empfängt und spürt und dann auch meistens an Ort und Stelle zusammenbricht und dann weiß immer der Rest des Trupps so, ah ja, da geht was. Mhm. Und dann fangen die da an zu buddeln und in der Regel ist es dann eben auch so, weil er diese Gabe hat. Und dann wollen sie natürlich möglichst wertvolle Gräber finden. Ja, und seine Truppe, die träumen halt alle vom großen Geld. Und er hat irgendwie einen ganz anderen Antrieb, weil auch das erfahren wir schon zu Beginn durch immer wieder so Flashback-Momente von ihm. Sein Herz gehört Benjamina. Das ist seine große Liebe. Mhm. Und wir erfahren auch zu Beginn, oder? Das ist jetzt kein Spoiler, was mit ihr passiert ist.
Nö, das ist kein Spoiler.
Die ist unerwartet gestorben. Mhm. So, und er hat aber eben immer wieder Gedanken an sie, das sehen wir in Bildern. Ja, und irgendwann verbindet der Film diese Liebe zu Benjamina mit diesen Raubzügen. So, da gibt es so eine Art mystische Verbindung dann im weiteren Verlauf.
Ja.
Ja.
Ja, ich sag mal so, da sind sowieso ein paar surreale Momente eingeflochten, weil da sind ja bestimmte Stellen, wo er dann plötzlich auf dem Kopf steht, weißt du, und er hat ja auch irgendwie Gemeinsamkeit mit Haley Joel Osment in einem bestimmten Film. Aber sind dann schon so zwei, drei Momente, wo man sich fragt, okay, passiert das jetzt wirklich, oder?
Moment, aber das Bild steht ja auf dem Kopf, nicht er.
Ja, aber das Bild, ja genau, diese filmischen Spielereien, nicht er selbst
ja,
steht auf dem Kopf.
Ja, das ist sowieso, das wird ja hart gefeiert von der Kritik, weil das können wir vielleicht mal vorwegschießen. Der Film hat einen Metascore von 91 und ich habe mir da schon einiges zu durchgelesen. Mhm. Und es wundert mich nicht, dass diese Sorte Film beim Feuilleton halt gefeiert wird, ne? Dass das alles irgendwie so künstlerisch daherkommt und so diese Message oder eben wie diese Stränge miteinander verwoben werden und dass das dann gefeiert wird, so überrascht mich nicht. Ich muss aber einräumen, ich habe nämlich auch viel gelesen, dass das halt hier auch viel Hommage an das italienische Kino aus der Zeit ist und an alte italienische Großmeister und so weiter.
Neorealismus lässt grüßen, ja.
Da habe ich aber wenig bis gar nichts von gesehen, weil mir einfach die Referenzen fehlen. So die meisten, also weißt du jetzt zum Beispiel an Conformista habe ich hier nicht erkannt oder Fahrraddiebe oder sonst was so. Und deswegen, also ja, wobei könnte man mit viel Gewalt, aber es scheint ja auch so ein paar sehr offensichtliche Referenzen zu geben, die ich halt nicht gesehen habe. Das macht den Film für mich aber nicht schlechter. Nur haue ich dann jetzt halt nicht in die Kerbe von den Leuten, die sagen, es ist hier eine Riesenhommage und damit halt auch krass, dass du so einen Film machst und andere Filme mit einbeziehst und damit halt das italienische Kino feierst und das aber in so einer Geschichte und so. Das, ne, diese Ebene, die gibt's bei mir nicht.
Okay. Das hat bei mir natürlich für Extrapunkte gesorgt, weil ich hier schon so ein bisschen dieses Fellini-Visconti, das Sica-Kino, das Neorealismus, da habe ich eine Menge Filme gesehen und dachte so, Alter, okay, eigentlich ist das eine 2.0-Version der Filme von damals, weil du hast keine modernen Gerätschaften oder so, die hier eine Rolle spielen, gerade du hast diesen Mikrokosmos in diesem kleinen Dorf. Die Personen werden eingeführt.
Ja, wir sind ja auch in den 80ern, ne? Also ich finde auch, das, also ich habe mich oft gefragt, ob sie die Zeit gewählt hat, um diesen Look erzählen zu können, weil der ja schon auch optisch eben mit diesem körnigen und gerne auch mal am Rand mit diesen runden Rändern.
Ja.
Und auch das wechselnde Bildformat, was da eingebaut wird, so ne, das, ich habe mich dann halt gefragt, hat sie deswegen die Zeit gewählt, damit das sich irgendwie organischer anfühlt oder harmonischer wirkt mit der Geschichte und dem Look und so.
Das hätte für mich locker 50er, 60er sein können vom Setting, irgendwie vom Inhalt. Weißt du,
das sowieso, so. Also ich habe mich auch bei den Klamotten gefragt, sind wir nicht sogar in den 70ern und so, ja, aber ja, es soll halt die 80er sein. Das ist unterm Strich auch egal, finde ich. Für die Geschichte, die hier erzählt wird, das hätte fast in jeder Zeit funktioniert. Es sei denn, da kommen halt plötzlich super moderne Gerätschaften mit rein, ne? Und dann gehst du hier mit Metalldetektoren und sonst was. Dann
wird es ja, wenn die Witcher-Route jetzt mit dem MacBook irgendwie mit der Drohne gelenkt wird, dann
ist ein anderes Spiel dann so. Ja. Aber ich habe dann natürlich auch wahrgenommen, dass wir dann eben diese Flashback-Momente haben und sich dann hin und wieder das Bildformat ändert. Und habe dann natürlich versucht, da eine Kohärenz zu finden. Ändert sich das Bildformat, wenn wir irgendwie so seine Traumsequenzen erleben oder in einem Flashback sind oder weißt du so, weil es gibt ja auch dann eben manchmal fast so Nouvelle Vague-mäßig Sprünge in der Zeit und dann aber zum Teil auch wieder zurück und so. Nee, das sind keine Achsensprünge. Hast du neulich schon mal erzählt, irgendwo hast du was von einem Achsensprung erzählt, wo ich dachte, das, was du gerade meinst, ist nicht das, was ein Achsensprung ist.
Ja, ich habe ein Déjà-vu an diese Unterhaltung, aber
okay,
vielleicht meinen wir das Gleiche, aber...
Nee, ich meine, dass ich glaube, es gibt einen Moment, da ist er mit seiner Truppe unterwegs und dann geht das in so eine Traumrichtung und dann ist er aber plötzlich alleine, irgendwie läuft er die Straße lang und dann springen wir wieder irgendwie ein paar Minuten zurück und dann ist er da wieder mit seiner Truppe und dann sind wir aber wieder mit ihm auf der Straße und so, ne? So ein Hin- und Hergespringe, was halt nicht wirklich chronologisch ist.
Okay.
Und da habe ich mich halt, da bietet sich das ja an, dann zu glauben, okay, jetzt das eine ist so, wir sind in seinem Kopf, / Traum, whatever, Flashback. Und dass deswegen das Bildformat ein anderes ist. Weißt du, ich habe halt versucht zu erkennen, ist das Bildformat, steht das für eine andere Zeit oder weißt du, wenn sich
das... Oder ist das random?
Genau.
Nennen wir das Kind beim Namen.
Letzteres. Es ist nämlich Murder Random. Das ist random. Und dadurch finde ich es wieder prätentiös, weil ich mir denke, was soll der Scheiß?
Ja.
Was willst du mir denn jetzt erzählen mit diesem ändernden Bildformat, wenn es nicht mal kohärent ist oder eben da eine Logik drin ist, so, dann ist es Schnickschnack, so, was soll das denn?
Ja, die filmischen Spielereien sind wahrscheinlich auch das, was ich als prätentiös hier bezeichnen würde oder wo ich sagen würde, hätte es nicht gebraucht. Weil
ey, und dann noch was, wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst, ey. Und ich habe recherchiert, weil ich habe ja hier auch eine Person anwesend, die fließend Italienisch spricht. Und habe das gegengecheckt, weil auf Italienisch gibt es diesen Ausdruck auch. Weil auf Deutsch sprichst du ja von einem, wenn das eine Geschichte einen roten Faden hat. So. Wir haben hier den wortwörtlichen literally roten Faden.
Ja.
Und ich dachte nur so, ist das euer Ernst? Also erst recht, weil das ja dann am Ende nochmal aufgegriffen wird und so. Und ich dachte,
der rote Faden wird aufgegriffen.
Ja. Literally. Also dachte ich wie so, im Ernst? Also ich dachte so, komm schon, das ist doch, also platter wird's doch nicht, ey.
Ich muss zugeben, ich habe nicht so weit gedacht.
Ach so.
Den roten Faden jetzt wirklich wörtlich zu nehmen.
Okay.
Weil für mich ist das nur eine Verknüpfung zu einer bestimmten Sache.
Ist es ja auch, aber es hat da zusätzlich diese Ebene von dem roten Faden, finde ich. Aber
ja, aber wenn es das nicht auf Italienisch gibt, woher soll sie
doch,
das dann?
Doch, gibt's ja.
Ach, gibt's auch?
Ja, ja, das okay. Habe ich ja gegengecheckt.
Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja gut, wenn man's checkt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen platt.
So ging es mir halt, ja.
Ich habe es nicht gecheckt.
Ich dachte so, ach komm. Und dann, wie gesagt, ich habe da viele Kritiken durchgelesen und die eine hat mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil der hat geschrieben, und das war ein Typ, habe jetzt das Medium vergessen, für das der geschrieben hat, ist aber auch egal. Er schreibt, dieser Film flirtet mit Langeweile. Und das halt sehr oft. Und da ist wirklich was dran, weil das Ganze könnte man auch wirklich viel straffer erzählen. Und ich glaube nicht, dass es dadurch ein schlechterer Film wäre, weil der hält sich schon oft in Situationen oder Momenten auf, wo du denkst, so, warum ging das jetzt so lange?
Das ist aber einer von den Filmen, wo ich der Meinung bin, dass der dich irgendwie auf charmante Weise auch irgendwie einlullt.
Der will dich einlullen, aber der braucht das nicht in der ausgedehnten Form.
Bei mir klappt das, weil Josh O'Connor auch wieder so einen Charakter spielt, wo du dem in jeder Sequenz ansiehst, dass der irgendwie die komplette Last der Welt irgendwie auf seinen Schultern trägt. So. Und mir kam auch zum ersten Mal, also zum ersten Mal wurde... Ja, irgendwie schon. Und zum ersten Mal war ich mir bewusst, wie groß der eigentlich ist, Alter. Ich habe noch nie gecheckt, dass der so groß gewachsen ist. Die waren ja alle, also der hat ja auf alle runtergeguckt, irgendwie, die in diesem Film mitspielen. So, der hat ja alle überragt. So, das fand ich schon...
Findest du?
Das fiel mir diesmal auf, ja, definitiv.
Also ich glaube, er wurde schon auch eben wie so ein bisschen... Der ist so groß wie ich, Alter. Chill doch mal.
Ist er?
Ja.
Dann waren die anderen aber sehr, sehr klein.
Der ist exakt 6 Fuß 1.
Okay, krass. Ich dachte, der wäre viel größer gewesen, weil er wirkt hier teilweise... sehr hoch gewachsen.
Nee, also ich habe ja schon mal drüber gesprochen, ich bin ja auch für Schauspielverhältnisse groß oder größer als der Durchschnitt. Also es
ist größer als Kylie, ja.
Du hast halt viele, die einfach nur irgendwie 1,70 sind oder so. Aber ich glaube, das haben sie inszenatorisch schon auch so, dass er immer so ein bisschen Fremdkörper, weil er eben in seiner eigenen Welt ist. Ja. Er hat nicht diese Motivation wie der Rest der Truppe, weißt du, wo es nur ums große, schnelle Geld geht und so.
Er hat eine Moral. Was die anderen auch nicht haben, so gewissermaßen, dass er sagt, ja. So ja, du bist nicht für menschliche Augen bestimmt, sagt er an einer Stelle, bei einem bestimmten...
Hey, und das Ding habe ich so kommen sehen, Alter.
Ja, ja, klar, ich auch.
Oh Gott, das war auch leider lame, weil das ist halt wirklich, das haben die so weit im Voraus angekündigt, dass es dann ewig gedauert hat, bis es zu dem Moment kommt.
Ja gut, ich habe mich dann schon gefragt, ist ja jetzt nicht so, dass er, also hätte er sie auf den Boden geworfen oder so, hätte es mehr Impact gehabt, weil so kommt man ja noch irgendwie ran, oder?
Naja, eben jetzt sind wir hier in den 80ern, das wäre auf jeden Fall schon aufwendig, da runterzutauchen, um das Ding zu holen.
Ne? Ja, aber es ist jetzt nicht unmöglich.
Und halt wahrscheinlich, also. Nö, aber für den Trupp wahrscheinlich unmöglich, weil das war ja auch mal einmal Thema, dass dann eben, wenn andere Leute mit besserem Equipment ankommen,
ja, klar.
Dass die Nase vorn haben.
Ne? Aber für die Investoren dachte ich so, weißt du, die haben ja die Finanzen und das Geld auf jeden Fall klar. Da, also das wäre eigentlich kein Akt gewesen.
Ja gut, jetzt klar, fand ich, also diese Figur Spartaco war jetzt auch nicht wahnsinnig dreidimensional. Das sollte sie auch, glaube ich, nicht sein, weil es ist halt schon, wir sind natürlich im Fokus bei ihm. Und ich fand das schon interessant, aber ich fand es zu lang und eben gab es so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, oh Mann, ey, das muss doch nicht immer so mit der Brechstange Kunst sein. Es wäre geiler, wenn man das weglässt.
Ja, da hätte er einige von diesen Sachen nicht gebraucht. Aber mich hat es natürlich gefreut, Isabella Rossellini zu sehen.
Ja.
Das ist natürlich ein großes Gesicht des europäischen Kinos. Und,
ich glaube, mittlerweile habe ich von der in hohem Alter mehr gesehen als in jungen Jahren, Alter.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Wirklich. Weil ich sehe die doch immer wieder da in der Serie und da in der Nebenrolle im Film und so. Also, es ist wirklich krass.
Ja, die war bei Enemy, glaube ich, auch die Mutter von Jake Gyllenhaal, wenn ich mich nicht täusche. Aber die taucht schon immer wieder auf. Sie ist schon gut aktiv.
Ja.
Also stimmt, die war doch auch bei Conclave war sie dabei, genau. Und Caro Duarte, Alter, die hier so ein bisschen eine neue Dame spielt, die in sein Leben tritt, mit dem Namen Italia. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, Alter, wo habe ich die gesehen? Und dann habe ich recherchiert, die Sehnsucht der Schwestern Guzmão hatten wir hier, diesen portugiesischen Film, der auch vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und sie war eine der beiden Schwestern. Und ich dachte so,
oh, wow.
Da kenne ich die her.
Okay.
Da hab ich dieses Gesicht schon mal gesehen. Das war mein Auftragsfilm von Zulu, glaube ich.
Huh. Und ich habe den auch gesehen?
Ja, ja. Du hast den auch gesehen.
Den kennst du auch. Hieß. Ja, war das Invisible Life?
Wie hieß der im Original? Ja, ich glaube ja.
Okay.
Ja, genau, der war das.
Okay. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich hatte da auch kurz so einen Moment. Aber da haben sie es tatsächlich, also hier, da hatte ich keinen Stress, ne? Mich auf die Figuren einzulassen und der Geschichte zu folgen und so weiter. Das ist nur witzig, dass du sagst, der hat dich dann hinten raus eingelullt und damit bekommen. Bei mir hatte das eher den gegenteiligen Effekt. So, ich war in der ersten Hälfte deutlich mehr dabei.
Okay.
Als dann gegen Ende.
Ich fand es auch schön, weil du zum Beispiel so, es gibt ein Set, wo die in so eine verlassene Bahnhofshalle kommen, weißt du, wo noch so die Dokumente rumliegen und weißt, du siehst in den Büros dann noch irgendwie Schutt und Asche und so.
Ja.
Und dann kehren wir später praktisch nochmal in diesen Ort zurück und dann ist da alles voller Leben, weil da plötzlich Kinder drin sind und weil die alles nochmal
renoviert haben. Weil die da eingezogen sind.
Weil da eingezogen sind so und du siehst auf einmal so dieses Setting in einem komplett neuen Licht und da habe ich auch schon wieder viele Spielereien gesehen, so von wegen so dieses Jahr, früher, heute und so. Und es ist halt so mit diesen Beigaben in den Gräbern, ist natürlich in den katholischen Glauben ist das auch eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich eine Story, die du in Deutschland so nicht erzählen könntest, so weißt du, weil da nicht den Leuten irgendwie groß, aber da ist es halt so in der Tradition der Religion, dass du den Leuten da irgendwelche Artefakte und so mit ins Grab legst und irgendwelche Antiquitäten und so. Und deswegen funktioniert das auch mit den Grabräubern in diesem Land. Also es hat auch nicht in jedem Land funktioniert, die Story. Und ich mochte den dann. Also ich fand den gut. Gerade so diese Verbeugung für den Neorealismus, den habe ich gesehen.
Okay. Ja.
passiert irgendwie nicht allzu viel, ist einer von denen, aber irgendwie denkst du dann nach dem Film, Alter, ich weiß nicht, warum der mir gefallen hat, aber der hat mir gefallen. Ganz komisch.
Ja, ging mir auch so. Also ich fand da irgendwie einiges gut, aber dann eben auch wieder so, auch einiges eher so gar nicht.
Gar nicht mal so unähnlich der Rezension von Asche und Diamant und wieder bin ich wahrscheinlich punktemäßig ein bisschen besser unterwegs.
Ja, klingt so.
Schade, schade. Ja, aber der hier ist ein bisschen länger, 2 Stunden 11. Hast du schon erwähnt.
Und war auch ein Flop, ne? Also finanziell 9,6 Millionen gekostet im Kino, gerade mal knapp über 5.
Ja, nicht doll.
Bei Cat Person hat Isabella Rossellini auch mitgespielt. Also ist wirklich, ich habe die in letzter Zeit so oft gesehen.
Mhm.
Crazy. Und jetzt 7 Upcoming-Projekte, Digga, die Frau ist so busy.
Ja, ist gut aktiv. Mhm. Und das passt natürlich auch gut, weil auch ihr Vater war ein großer italienischer Regisseur.
Ja.
Und reiht sich da ein in die besagten Herren, die ich vorhin genannt habe. Und ja, und sie trägt das Erbe praktisch weiter vor der Kamera, ist schon interessant.
Ja. Was ich auch irgendwie spannend fand, wie viele Sprachen hier gesprochen werden. Also hier wird ja schon wild mit Sprachen jongliert. Also ich glaube, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, logischerweise sowieso ein bisschen Englisch, Deutsch an einer Stelle, dann Zeichensprache. Ne?
Aber natürlich, also, unterm Strich, ganz cool gemacht, weil die haben ihn jetzt nicht als Italiener verkauft, weißt du? Weil da hätte man wieder gesagt, Alter, okay, was für ein Italiener spricht er denn hier eigentlich? Sondern er ist halt ein Engländer, der da groß geworden ist.
Hast du das wahrgenommen mit seinem Italienisch?
Naja, wahrscheinlich als Italiener denkst du auch so, ja, okay, man merkt, dass ein Ausländer ist, aber soll er ja auch. Insofern, für mich hörte sich das an wie jemand, der Italienisch halt gelernt hat und der sich damit verständigen kann, aber jetzt nicht seine Muttersprache ist.
Ja.
Und das passt ja auch, weil das ist ja auch, seine Rolle.
Ja. Nee, er spricht schon gut, weil die haben ja auch nicht erzählt, wie lange er schon da ist und so, ne? Weil eben natürlich kannst du irgendwann das Ding halt so, dass man es nicht mehr groß hört.
Ja, klar.
Wobei manchen Leuten gelingt das ja auch noch 40 Jahren nicht, aber ich habe natürlich darauf geachtet und fand es schon cool, vor allem für jemanden, der halt aus dem englischsprachigen Raum kommt, macht er das echt gut, weil da ist ja für viele schon Rollen des R irgendwie eine Herausforderung und so. Und
ja, hier.
Und ich finde, das macht er wirklich gut. Er ist halt nur so, er spricht natürlich zu langsam dafür, dass das so, oder und dann ist es halt auch so ein bisschen überausgesprochen, weißt du, so überakzentuiert, was er macht.
Aber es ist so ein bisschen.
Weil vor allem der eine, der kleinere Homie von ihm mit dem Schnurrbart, der hat halt so einen römischen Dialekt, Alter, und den, da verstehst du ja kein Wort, ey, der nuschelt sich da eins zusammen, als unglaublich.
Ja, ja, voll. Aber so diese Filmgeschichte der 50er, 60er, 70er, wo Kinski Italienisch, Französisch und Mario Adorf alle Sprachen drehen konnte, weißt du, und umgekehrt irgendwie, du britische Schauspieler hast, die in einem französischen Film mitgespielt haben, Lino Ventura kreuz und quer und so. Also dieses Multilinguale, dass man so kreuz und quer auch in anderen europäischen Produktionen in deren Muttersprache mitspielt, das gibt es nicht mehr so richtig.
Naja, oder man kann die Leute fast an zwei Händen abzählen, die das wirklich gut bedienen.
Ja, sind nicht mehr viele, stimmt, ja.
Schon krass.
Das war früher eine ganze Garde. An Leuten, die das konnten.
Ja, aber weil es halt auch diese Co-Produktion nicht mehr in der Masse gibt.
Ja, das stimmt, ne? Ja. War natürlich eine andere Filmindustrie, richtig. Jetzt produziert jeder für sein eigenes Land und sucht sich da die jeweiligen Stars raus.
Ja.
Das stimmt. Das
naja, oder alles. Eben du holst dir dann halt den Shootingstar gerade und packst ihn in deinen Film.
Dann ist er in Everything.
Ja, Josh O'Connor, Alter, der Typ ist, ich muss mal kurz gucken, wie er in seinem Star-Meter steht.
Der ist gut.
Mensch, nur 416 gerade.
416, okay.
Trotzdem natürlich Top 500, kann sich sehen lassen. Preismäßig hat er erst einen Emmy gewonnen.
Ja, einer aus The Crown-Besetzung. Als junger Prinz Charles, glaube ich, zum ersten Mal da so ein bisschen für Furore gesorgt. Und seitdem regelmäßig auch in Filmen mitgespielt.
Ja, und ich habe echt noch einiges auf der Watchlist von ihm.
Aber gut, mittlerweile, jetzt haben wir gerade gesagt, dass es eine Handvoll Schauspieler gibt, die noch irgendwie in mehreren Ländern drehen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es mittlerweile nur eine Handvoll Schauspieler gibt, weil ich habe ja Mandalorian im Kino gesehen, Alter, und da läuft Ausschnitt von Dune mit Zendaya, dann läuft Spider-Man mit Zendaya, dann taucht Robert Pattinson in dem Dune-Trailer auf. Genau.
Das auch noch, okay.
Dann gibt es einen Trailer mit Robert Pattinson irgendwie aus einem neuen Film, wo ich denke, okay, das waren 4 Trailer mit 5 Schauspielern, ja, Alter. Die irgendwie,
ist erbärmlich.
Ach so, genau. Dann kam Trailer von Odyssey. Dann kam Tom Holland wieder, den ich vorher in Spider-Man in der Hauptrolle gesehen habe, weißt du, im Trailer. 2 Trailer später kommt Odyssey, wo ich wieder Tom Holland sehe und denke, Alter, okay, haben die jetzt nur noch 6 Schauspieler?
Ja, es ist wirklich krass. Also das merkt man in Hollywood auch. Ich habe das ja hier in Deutschland schon auch stark gemerkt.
Mhm.
Ja, das ist halt ein Ergebnis von der Versuch, der erbärmliche Versuch, damit das Risiko zu minimieren.
Mhm. Traurig.
Ja, das ist dünn, ey. Weil ja, da wirklich, da werden Leute aussortiert. Also ich meine, das habt ihr auch neulich wieder mit jemandem drüber gesprochen, wo es darum ging, dass dann irgendwelche Leute was schreiben, die halt gar keine Erfahrung haben. Und das heißt dann halt so, hey, wenn du in L.A. halt irgendwie mit dem Stein um dich wirfst, so triffst du früher oder später auf jeden Fall einen, der 3 Emmys hat und arbeitslos ist. Ne? Also das ist so krass, Alter. Und bei Marvel haben sie jetzt alle rausgeschmissen, weil Disney halt echt rote Zahlen schreibt und so. Also ja, und dann musst du gerade, also wenn du jetzt Josh O'Connor heißt, musst du dich wahnsinnig glücklich schätzen, weil
da gehörst du zu den Privilegierten, ja.
Ist wirklich eine Elite-Truppe jetzt. Das ist hart, ey. Mhm. Und zwar nicht Elite im Sinne von Qualität, sondern dass halt wirklich einfach sehr elitär ist, weil es nicht mehr viele davon gibt.
Ist ja, ja. Das ist ein sehr kleiner Kreis. Mir macht es besonders schwer, weil ich versuche ja die Leute zu verteilen, ja, wenn ich mir Filme angucke mit den Darstellern. Wenn jetzt die 5 gleichen Leute immer in jedem Film mitspielen, macht es mir sehr schwer. Naja.
Ja, schade. Aber ja, Josh O'Connor ist ein guter.
Ja, das auf jeden Fall ist ein guter Schauspieler.
Und ich verstehe auch, dass der als Typ so spannend gefunden wird.
Hm.
Deswegen alles gut.
Ja. Ja, mal gucken, was der noch so macht.
Ja.
Okay. Hast du noch was?
Nö.
Grüße an Olli.
Punkte können wir nennen.
Dann nennen wir die Punkte. IMDb ist bei einer 7,3 und dann kommt der besagte sehr hohe Metascore von 91 und die große Letterboxd-Bewertung von 4,1. Genauso viel wie Asche und Diamant.
Mhm.
Und bei Asche und Diamant war ich bei 8, hier lege ich noch einen halben Punkt drauf.
Oh, wow.
8,5 für Lucky Mera. Ich fand den sehr gut, kann ja nicht mal sagen, warum.
Okay, ich bin bei 6,5.
6,5 von dir. Okay, spannend. War ich mal der Good Cop hier.
Ja, das ist in letzter Zeit öfter.
Bei den 3 Filmen, die wir gemeinsam gesehen haben heute, war ich bei allen 3 ein bisschen versöhnlicher.
Ja.
Aber, ja, 10 Punkte für ihn ist nicht dabei.
Nee.
Gucken wir mal.
Wobei, ich wüsste gar nicht, wie viele Punkte ich für Kung Fu Rookie gebe.
Ach ja, wahrscheinlich stimmt. Und wie viel darf ich dich eintragen?
3,5.
3,5. Ja, Zero ja, Famous, Alter. 9 Punkte von möglichen 20. Das ist dünn. Das ist dünn. Das ist wahrscheinlich dann keine Empfehlung.
Ja.
Alright.
So, wir haben ein Endergebnis. Du hast 3,5 Miese zusammengebracht heute. Ich bring's auf 2,5.
Mensch, das letzte Punkteraten im Mai ohne gemischtes Doppel, gemischtes Drittel, gemischtes Viertel, gemischtes Hack.
Was?
Na jetzt, bevor hier die Allstars noch kommen.
Geht's dir gut? Ach, das sind die Allstars
das
dann?
Sind die Allstars,
okay,
ja.
Wow.
Die Punkteraten Allstars. Das ist das All-Star-Team. Die stellt sich das gerade bildlich vor. Wie Dave und Mo da in der Ecke steht und er so tipptopp, tipptopp. Ach du Scheiße, Alter, wen soll ich da nehmen? Ich nehme Hoffi.
I don't make a guess until you give me credit card info.
Ey, zukünftig nur noch so.
Am Ende hast du so ein Dodgeball-Team, ey.
Ja, ohne Witz. Oh Gott. Ja, kann das nicht werden, ja. Bin sehr gespannt.
Jetzt nochmal geloost gegen den Champ himself und so, dann gucken wir mal, wie es dann nächsten Monat läuft.
Es kann nur besser werden. Wobei, wissen wir ja, du hattest in letzter Zeit einen guten Lauf.
Ab und zu hatte ich mal einen Lichtblick, ja.
Ja, ich muss noch auswerten, wie jetzt hier der Mai ausgegangen ist.
Sehr gut, ja, stimmt. Können wir auch in der nächsten Episode das mal präsentieren.
Reichen wir danach, ja.
Reichen wir nach, aber ich fürchte, es hat nicht gereicht. Also die paar Siege, ich glaube, unterm Strich habe ich dann mehr verloren als gewonnen. Schauen wir mal.
Sehen wir dann,
ja. Und den Rest der Supporterschaft hören wir dann in der Supporter-Episode am Sonntag. Mhm. Und da bringen wir unsere letzten 2 Auftragsfilme. Die letzte Nacht des Boris Gruschenko und noch eine Nacht am Rande der Nacht für Raff.
Ja,
diese
stimmt.
Beiden Filme, Yoshimitsu und Raff.
Themenabend, Nacht.
Ja, Themenabend, Nacht. Gucken wir mal, was wir noch eigenes bringen.
Super. Ja, jetzt müssen wir eigentlich auch irgendwas mit Nacht bringen, oder?
Ich wollte ja eigentlich über Mandalorian reden, gucken wir mal. Vielleicht verschieben wir den auch, weil du wolltest ihn eventuell auch nochmal gucken.
Ja, aber
das
du kannst natürlich auch sehr gerne über Mandalorian reden.
Ja, da spielt nicht alles nachts und das Wort Nacht kommt auch nicht vor insofern.
Nee, stimmt.
Wird es wahrscheinlich der sein. Mhm. Wenn ihr Bock habt auf die Sonderepisoden, die gibt es jetzt für 5 Euro hinter der Paywall bei Patreon Steady
Schnäppchen.
Im Monat. Schnäppchen, alle Videos, alle Episoden, die jemals rauskommen sind.
Ja.
5 Euro im Monat.
Das müssten wir eigentlich mal ausrechnen.
Zugreifen.
Wie viel Cent das dann pro Stunde sind, die du da bekommst.
Steht nicht im Verhältnis. Das würde mich sehr traurig machen, wenn wir das ausrechnen.
So, das wenn wir es dann noch auf den Stundenlohn ausrechnen, Alter, ciao.
Nee, das machen wir nicht.
Ja, lieber nicht.
Dieses Nein. Hobby ist sehr zeitaufwendig.
Ja, könnt ihr mal sehen, wie viel Leidenschaft da drin steckt.
Auf alle Fälle, ja.
That's what she said.
Ja, das stimmt. Und die werden auch weiter fortsetzen. Wir freuen uns auf unseren Geburtstagsmonat Juni. Da wird ja einiges Neues passieren. Aber ja, da haben wir dann 7 Jahre voll.
Oh ja.
In knapp 10 Tagen.
Ist das, müssen wir da jetzt irgendwie Angst haben, weil bei Beziehungen oder so Dingen immer nachgesagt wird, dass nach 7 Jahren, dass das so das kritische oder das verflixte 7. Jahr
das
ist?
Das verflixte 7. Jahr fängt dann an, ja, stimmt. Müssen wir aufpassen.
Das 7. Siegel und so, das ist ja schon jetzt ein bisschen bedeutungsschwanger.
Ja, ja, definitiv. Das Jahr müssen wir irgendwie rumkriegen, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Mhm.
Also Club 27 sind wir vorüber, die eine Hürde haben wir schon genommen. Wir haben es überlebt. Jetzt müssen wir noch das verflixte 7 Jahr mit dem Wegbahn. Ja, das altersmäßig meine ich
ja,
jetzt.
Ja, klar.
Für den Club sind wir zu alt, aber genau, das verflixte 7. Jahr müssen wir auch noch irgendwie rumkriegen.
Ich bin zuversichtlich.
Ich bin auch zuversichtlich, sollten wir hinkriegen.
Das wird.
Und solange wir Bash versprochen haben, können wir nicht aufhören.
Stimmt, ja, das wird jetzt endlich mal umgesetzt. Wenn ich ja mehr Zeit habe, dann wird das mit dem Bash auch endlich was.
Das wird mega, der Bewegtbahn aus dem Bash 2032, das wird ein Happening, Alter.
Get your tickets now!
Yeah, get your tickets now.
Das ist wirklich so eine Ankündigung, ey, wie damals bei Godzilla, so 3 Jahre vorher in irgendeinem ersten Teaser.
Bond will return. Ja, jetzt genau. Vielleicht ein bisschen allgemeiner halten soll.
The Bash will return.
Ja, das hätte gereicht. Das hätte gereicht, anstatt zu sagen, ey, da ist bestimmt eine Folge raus bis dahin.
Bis dahin, da war das Fehler. Locker geschafft. Oh fuck, Alter.
Da war der Fehler.
Da war der Fehler, ja.
Aber wir arbeiten dran.
Ja.
Das haben Sie auch schon mal das eine oder andere Mal gehört.
Great, I love your enthusiasm.
So sieht's aus. Jetzt haben wir erstmal an der Folge gearbeitet, also ich hoffe, ihr hattet Spaß am Supporter Special Volume 34. Die nächsten sind dann von euch gevotet hinter der Paywall. Das heißt, vorerst das letzte Supporter-Special als normale Episode. Jetzt gibt es nur noch, beziehungsweise als reguläre Episode am Dienstag. Jetzt gibt es nur noch.
Und die dann auch normale, nicht mal regulär am Dienstag. Insofern.
Noch nicht mal regulär am Dienstag, ja. Alles durcheinander. Aber ey,
furchtbar.
Wir waren 5 Jahre pünktlich und unterhalten jetzt.
Finde ich auch.
Jetzt kommen wir 5 Jahre zu spät.
Halt. Voll. Das ist auch okay.
Legit.
Ja. Deswegen dann noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr das jetzt direkt gehört habt.
Auf jeden Fall, ja. Und jetzt habt ihr endlich neuen Stoff und. Am Sonntag gibt es schon wieder neuen Stoff und dann habt ihr wieder ein bisschen Banausen im Ohr.
So sieht's aus.
Und ansonsten haben wir noch eine Menge alter Folgen, da könnt ihr auch noch reinhören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir raus.
Yes.
Ciao.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.